Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Heute mit einem Gast, der sich ganz genau damit auskennt, was es bedeutet, A, in Führungsposition als CEO zu sein und B, was passiert eigentlich gerade da draußen in dieser KI-Welt? Wie skaliert man eigentlich Geschäftsmodelle? Genau darüber will ich mit Marc Berg sprechen. Marc ist CEO von Statista. Er führt seit anderthalb Jahren 1.500 Mitarbeiter und muss diese ganze KI-Transformation jeden Tag aufs Neue denken. Es wird ein unfassbar schnelles und interessantes Gespräch über viele Themen. Wie wirst du CEO? Was sind die ersten 100 Tage, die du als CEO beachten musst? Wie nimmst du dein Team mit? Wie schaffst du Vertrauen? Und welchen Skill müssen wir heute lernen, um morgen mit dabei zu sein? Also, hör jetzt rein, freu dich auf eine intensive Folge mit Marc Berg. Jetzt geht's los. Marc, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hamburger Top-Marke, würde ich mal sagen, Statista. Wir kennen sie, oder ich kenne sie vor allem noch aus Studiumszeiten. Also, wenn ich mal irgendwelche Bachelorarbeiten googeln musste und irgendwelche Statistiken, dann bin ich bei euch gelandet. Du bist der CEO von Statista seit Oktober 2023. Mhm. Von daher freue ich mich erstmal, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne, freue mich hier zu sein.
Und ich habe es eben schon bei angekündigt. Mein Ziel wäre es, für die nächsten 60 Minuten so eine Art Mini-MBA-Class zum Thema, ich meine, da ist super viel gerade draußen, AI, was passiert mit den Geschäftsmodellen, wir haben kurz darüber gesprochen, wie hat sich deine Leadership-Rolle die letzten Jahre verändert und natürlich das ganz spannende Thema, was machst du aktuell als CEO, wie kommt man in so eine Company rein? Von daher, glaube ich, haben wir viele spannende Themen.
Freue mich drauf.
Und lass uns mal direkt mit der Frage schon mal starten, aber damit wir so ein bisschen verstehen, von wo du kommst. Wo bist du aufgewachsen? Wo bist du zur Uni gegangen? Was waren so die ersten prägenden Erinnerungen in deiner Bildungskarriere?
Ich bin Kind des Ruhrgebiet. Ich bin wirklich in Herten groß geworden und in Herne geboren. Das ist schon echt nicht schön. Aber das kriegst du ja nicht mit, ne? Wenn du ein Kind bist und wächst irgendwo auf, sagst du so, das ist mein Normal und da fühlst du dich wohl. Hab da gelebt, bis ich 18 bin. War immer ein grottenschlechter Schüler, also wirklich echt mies, so hart versetzungsgefährdet auf Mathe und Latein und so weiter. Und hab mich da irgendwie mit Sportmusik noch irgendwie gerade immer durch die Versetzung durchgemogelt. Und hab dann irgendwann Glück gehabt, dass ich mit 16 ein Auslandsjahr gemacht habe und auf einmal in ganz kleine Klassen kam, das war in Amerika, wo es halt keine letzte Reihe gab, wo ich immer saß und mal Quatsch habe mit meinem Freund. Und ich war total verwirrt. Ich weiß nicht, ich bin der Jüngste von vier Geschwistern und ich werde nie vergessen, dass ich meine Schwester mal angerufen habe. Und ich meine so, ey, Schule ist total einfach in Amerika, weil die erzählen dir alles, was in der Prüfung drankommt. Und sie meinte, ja, machen sie in Deutschland auch. Du kriegst nur nicht mit, weil du in der letzten Reihe sitzt. Und ich so, nee, glaube ich nicht. Und bin dann nach Deutschland zurück. Und dann habe ich noch ein relativ gutes Abitur gemacht, wo meine Eltern schon gesagt haben, der schafft nie ein Abi. Also war wirklich, wirklich nicht lustig. Und das Witzige ist, wenn du ja mal richtig schlecht warst, ist ja gut sein so ein bisschen wie eine Droge. Ne? Also dann sagst du, Mensch, das ist ja irgendwie geil. Also ich glaube, wenn du immer gut bist, dann ist das normal. Meine Geschwister waren immer gut, meine Brüder waren immer gut. Aber dieses einmal zu wissen, wie es ist, wenn du nicht gut bist und dann auf einmal, ey, kannst ja doch, es irgendwie macht Spaß, ist gut.
Kann ich nachvollziehen, ging mir ähnlich.
Ging dir ähnlich, ja,
ich war auch leider nie der beste Schüler, gut im Schnacken, aber so Mathe und so.
Boah, schwierig, ne?
War ja, nicht genau. Ganz so einfach.
Ich habe dann gemerkt, dass mir eigentlich Mathe sogar am meisten Spaß macht. Und ich so irgendwie das meiste Talent habe, zumindest was das Akademische angeht. Und habe dann erstmal BWL, aber versucht, das quantitativ auszurichten mit Finance, Accounting und alles, was dazugehört. Habe ein bisschen wild durch die Gegend studiert. Also irgendwie jedes Jahr den Campus gewechselt. Ich habe ein Jahr in Brüssel studiert, bin dann nach Antwerpen gegangen. Bin dann nochmal nach New York und habe da meinen Bachelorabschluss gemacht. Aber das war so total ziellos. Also eher so, was interessiert mich denn eigentlich gerade? Und habe dann auch total ziellos auf dem Rückflug aus Amerika jemanden kennengelernt. Du warst Geschäftsführer von der Beratung. Und er meinte, ja, ich suche hier neue Berater, ganz klein, die haben so Medizinberatung in Süddeutschland gemacht. Und ich hatte wirklich keinen Plan, was ich machen soll. Und er meinte, hast du einen Job? Und ich so, ich habe noch keinen Job. Und er sagte, ja, dann lass doch mal, also hast du Lust? Und ich habe gesagt, ja, ich habe Lust. Und daraus hat sich ein erstes Startup entwickelt, weil die versucht haben, eine Medizinplattform zur Patientenvernetzung aufzubauen. Das war vor 25 Jahren, ne? Das war noch zu DSL-Zeiten und haben gesagt, das machen wir bei Satellitenkommunikation und Broadband und so weiter. Total kompliziert. Aber da habe ich gemerkt, dass dieses Thema irgendwie Technologie, was Neues aufzubauen, sich in Kundenperspektive reinzudenken, schnell Sachen mal auszuprobieren, dass das mir total Spaß macht und bin dann da irgendwie hängen geblieben. Und das Ding fuhr dann einem Schwung vor die Wand. Und bin aber da, das war in der Schweiz dann, also ist von Freiburg mit Schweizer Wagniskapital dann aufgebaut worden, war ein großer Fonds von einem großen Pharmakonzern, ist da eingestiegen, aber die haben halt nur zwei Finanzierungsrunden gemacht und sind dann raus und dann höre ich mich, was machst du denn das jetzt? Bewerbst du dich irgendwo neu oder machst du irgendwas anderes? Und bin dann nach St. Gallen gegangen, weil die hatten ein Programm, die haben gerade umgestellt von ihrem Lizenziatstudium in ein MBA-Studium oder in dieses Master-Bachelor-Studium. Und ich war einer der Testlehrjahrgänge, die beides machen mussten. Das war ein bisschen doof, weil du alle Sommerklausuren im Lizenziat machen musstest und dann noch die Prüfung unterjährig machen musstest. Aber das Coole war, das war eine ganz kleine Gruppe. Ne? Wir waren nur, ich glaube, 48 Leute in dem Jahrgang, weil es wirklich ein Testjahrgang war. Und sehr international zusammengemischt und wirklich auch echt smarte Leute da drin. Und das hat schon echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Und hast du dich da schon wieder zum Studienstreber entwickelt, quasi Ende Abitur, oder warst du dann quasi...
Ja, Streber war ich musste sogar sagen, nie lernen, weil ich habe ja gemerkt, wenn du zuhörst, brauchst du nicht zu lernen, weil die erzählen dir ja alles. Ich habe aber immer, ich bin ganz schlechter Verlierer. Also ich bin auch ganz...
Sehr kompetitiv?
Ja, ich habe ja viele Geschwister und egal was. Ja, und wenn der Kleinste bist, musst du halt dich doppelt anstrengen, weil einfach meine Brüder sind 3 und 4 Jahre älter. Das heißt, ich war ja, ne, körperlich unterlegen und so weiter, musst du halt mehr kämpfen. Aber das ist etwas, wenn ich immer denke, jemand hat deutlich mehr Talent oder irgendwelche Voraussetzungen, sage, das ist einfach so, dann akzeptiere ich das auch, habe ich auch kein Problem, einfach nur mitzuspielen. Wenn ich aber denke, nee, aber eigentlich kann ich auch gewinnen, dann will ich auch gewinnen. Also dann ist das halt so. Das heißt, aber das war auch in der Gruppe so. Das war eine total angenehme Atmosphäre, weil alle irgendwie da waren und gesagt haben, wir sind hier jetzt nicht nur zum Spaß. Wir hatten zwar viel Spaß, aber eigentlich sind wir hier, um wirklich irgendwie uns weiterzubilden, vorwärts zu kommen und so weiter. Und es war dann schon durchaus wettbewerbsintensiv, aber nie Ellbogenwettbewerbsintensiv, sondern eher Ansporn. Und das hat Spaß gemacht, das war gut.
Und rückblickend, wenn du sagst, also du hast ja gesagt, ich habe mich durchprobiert durch Studium und sowas. Hättest du, war das genau richtig für dich, wenn du jetzt so drauf schaust? Oder hättest du dir damals schon gewünscht, boah, diesen einen Anstoß oder?
Nee, ich glaube, was ist denn Studium? Also ich meine, mir tun die Leute jetzt so ein bisschen leid, die irgendwie mit 18 Abi haben, mit 20 fertig sind, weil sie irgendwie durchstudieren. Und ich habe gesagt, du musst ja auch irgendwie... Du musst dich auch als Person irgendwie ein bisschen finden. Ne? Was macht dir eigentlich Spaß? Wo bist du gut? Wo sind deine Grenzen? Dich mal ausprobieren, Leute kennenlernen, Erfahrungen sammeln. Denn was, also, außer du baust irgendwie was auf, was du als One-Man-Show ziehst, bist du ja immer davon abhängig, dass du mit Teams zusammenarbeitest, mit Leuten zusammenarbeitest. Und ich glaube, dieser Ausbau von Sozialkompetenz, mit Leuten reden zu können, Probleme zu lösen und so weiter, ist ja total wichtig. Und somit, glaube ich, ist das genau gut gewesen. Also viel gesehen, viel ausprobiert, nicht besonders geradlinig und natürlich nicht dieser perfekte, wie die Juristen, ja, Top-Uni und dann 3 Kanzleien und dann nochmal und dann mache ich meinen Doktor und dann gehe ich, also das war es bei mir nicht. Aber das war jetzt auch nicht grob falsch. Ne? Also das, was ich gemacht habe, habe ich durchgezogen und auch sehr konsequent und immer richtig gut, aber es war halt nicht so richtig geplant.
Ich würde total zustimmen im Sinne von dieses Nicht-Gradlinige und sich auszuprobieren. Aber gleichzeitig haben wir irgendwie alle den Druck von außen, sei es von zu Hause, sei es von den Freunden, sei es ich, der damals im Studium saß und gründen wollte. Und dann hast du deine Freunde, die an dir vorbeirauschen mit ihren Corporate-Jobs und irgendwie relativ schnell alle schon gutes Geld verdienen und du krebst da irgendwie noch rum. Also du kannst dich davon ja nie ganz frei machen.
Ja, ich glaube, differenzieren sollte man zwischen, lasse ich mich eigentlich die ganze Zeit treiben und bin sozusagen so ein bisschen head in the clouds und weiß nicht, was ich will. Oder sagt man, ich will das ausprobieren und jedes Jahr, was ich gemacht habe, gebe ich aber vollen Einsatz. Ne? Das ist zwar dann nicht geradlinig, aber das, was du machst, machst du halt mit vollem Einsatz. Und ich glaube, dann baust, also dann hast du, glaube ich, ja, dann ist es vielleicht so, dass du ein Jahr oder zweimal hinten dran bist, wo anderen sich entwickeln. Ich glaube aber, in Summe ist das das bessere Setup, weil du einfach mehr siehst, breiter aufgestellt bist.
Braucht man heute noch unbedingt ein Studium? Also ich meine, die Welt verändert sich ja so schnell.
Nö, ich glaube nicht. Also ich habe auch mal, also witzigerweise sogar, als ich in St. Gallen angefangen habe, da kam Josef Ackermann, unser sehr beliebter deutscher Bankvorstand, also beliebt in Anführungszeichen, der war jetzt nicht unbedingt der Sympathikus der Welt, der ging zu uns an der Antrittsrede im ersten Semester und meinte, schön, dass ihr hier seid, das wird eure härteste Zeit und 95% von dem, was ihr lernt, braucht ihr nie im Job. Ne? Also es ist ja schon so. Was lernst du denn im Studium? Also keine Ahnung, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass ich 90% nicht brauche. Deswegen habe ich irgendwann, ich glaube, was wirklich hilft, ist so Accounting und Corporate Finance zu verstehen, wenn man irgendwie in die Wirtschaft will, um mal zu gucken, womit verdiene ich Geld und worauf muss ich achten. Aber viele Sachen brauchst du nicht. Das Studium ist eher, wie löse ich Probleme? Kann ich mich selbst disziplinieren? Kann ich mich selbst motivieren? Kann ich Termine einhalten? Kann ich mich mit anderen Leuten in Gruppenarbeit arrangieren und so weiter? Aber die Inhalte, die vermittelt werden, zumindest wenn man jetzt nicht in die Forschung geht, ich kann es ja nur für BWL oder sowas beurteilen, ne? Aber da brauchst du kein Studium für, ne.
Wir haben ja eben beide kurz darüber gesprochen, also wenn wir beide sagen, Studium wirkt irgendwie, also ich glaube auch nicht, dass diese klassischen Bildungssysteme, die kommen ja gar nicht mit dem Speed hinterher. Ja. Also ich, der BWL an der Uni Hamburg studiert hat mit 600 Leuten, da habe ich noch wahrscheinlich bis heute nicht irgendwas von Automatisierung oder sonst was. Also da wird noch Buchhaltung gelehrt, wie es an allen anderen Unis auch gelehrt wird, aber brauche ich das heute auf gar keinen Fall? Ja. Das heißt, wie verändert sich Bildung, wie verändert sich dann aber auch gleichzeitig diese Entry Position, also wenn ich irgendwie durch bin mit dem Studium, weil auf der einen Seite funktioniert unsere Gesellschaft ja schon, dass ich irgendeinen Wisch brauche und ein Zertifikat, die sagen, hey Marc, du bist gut, du hast hier dein MBA abgeschlossen. Weil du wirst wahrscheinlich auch Leute einstellen und wirst gucken, hey, was haben die eigentlich gemacht? Also es ist doch eher eigentlich ein vertrauenbasiertes System, wo du sagen kannst, okay, die Person hat das durchlaufen und die hat Deadlines angehört, also das, was du gerade alles aufgezählt hast. Aber so richtig sagt dir nicht aus, ob du gut bist oder nicht gut bist und mit den heutigen Skills irgendwie umgehen kannst.
Bestimmt. Ich glaube, das war aber auch früher nicht so. Ne? Warum war das so, dass, keine Ahnung, McKinsey und Goldman immer von den drei gleichen Universitäten rekrutiert haben? Nicht, weil die Ausbildung so toll ist, sondern weil die wussten, Ausnahmekriterium extrem hart, Uni extrem hart. Du musst halt sehr fleißig sein, um da durchzukommen. Ne? Und also ich glaube nicht, dass die aufgrund des Curriculums die Leute eingestellt haben, sondern eher, da wurde gefiltert, die haben sich da durchgebissen und die bringen Charaktereigenschaften wie Durchhaltevermögen, Ehrgeiz und so weiter mit und Fleiß, dass das gut zu uns passt. Ne? Also ich glaube, Curriculum war ganz selten ein Treiber, zumindest in der BWL, vielleicht ist es bei was anderem so.
Wie findest du sowas raus? Du hast hunderte Leute schon in deinem Leben eingestellt. Mhm. Wie gehst du in so ein Bewerbungsgespräch rein? Wie findest du heraus, ob jemand Ehrgeiz, Talent, also all diese Themen hat?
Ja, erstmal ist es wichtig zu sagen, Hiring wird total unterschätzt und ich habe das jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang, total falsch priorisiert. Ne? Also, weißt du, du nimmst ja teilweise für eine, keine Ahnung, Lenkungsausschusspräsentation im Projekt als Projektleiter, nimmst dir irgendwie 2 Wochen Vorbereitung und machst jedes I-Punkt und keine Ahnung, machst die Balken schön und was weiß ich alles. Und dann gehst du in ein Recruiting-Gespräch rein und 10 Minuten vorher guckst du noch meinen Lebenslauf an und sagst, okay, welche 3 Fragen soll ich denn eigentlich stellen? Ne? Also, das ist total falsch. Wenn du überlegst, ich bin fest davon überzeugt, in dem Umfeld, in dem wir arbeiten, ist eine Fehleinstellung das Teuerste, was einem Unternehmen passieren kann. Ne? Weil du hast Zeit investiert, du hast nicht die richtigen Kandidaten und Kandidaten gefunden, du hast die falsche Person eingestellt, das merkst du nach 3 Monaten, dann musst du wieder die rausnehmen, dann musst du wieder neu finden, also super teuer. Und wenn man sich dann überlegt, wie viel Zeit investiere ich eigentlich da rein, ein exzellentes Recruiting zu machen, was bedeutet eigentlich Exzellenz, ist, ich wette mit dir, 50, 60, 70% der Leute, meiner Meinung nach, werden da viel zu wenig Zeit drauf investieren. Und ich merke das in allen Unternehmen, dass Recruiting nicht als Kernkompetenz gesehen wird, was sie eigentlich sein muss, ne? Weil
muss
die besten
es,
Leute haben. Ne? Aber
ja.
Es ist bei ganz, ganz wenig. Und ich bin froh, dass ich Annika habe, die jetzt unser neuer Chief People Officer bei, war schon neu auch nicht mehr, ist auch schon über jetzt ein Jahr da. Aber wir haben ganz klar gesagt, dass wir müssen excellent in Recruiting hinkriegen, denn das wird das definieren, wie leistungsfähig diese Firma sein wird. Und dann gebe ich dir völlig recht, jetzt zu deinem Punkt, wie kriegt man dann eigentlich Ehrgeiz oder irgendwie intrinsische Motivation und so weiter raus. Das ist ja erstmal wichtig, dass du sagst, rekrutiere ich speziell für diese Merkmale oder rekrutiere ich eigentlich nach Skills? Also meistens rekrutieren wir nach Skills. Wir gucken an welcher Uni, welche Ausbildung, welche Aufgaben haben die vorher gemacht, haben die den Erfahrungsschatz. Ich bin der Meinung, 70% Will, 30% Skill macht nachher den Erfolg aus, dass du, also wir machen ja keine hochkomplizierten Sachen bei Statista, bei 90% der Aufgaben. Das sind Sachen, wo eine smarte Person das schnell lernen kann und da ist mir Attitude viel, viel wichtiger als das, was die vorher gemacht haben. Und das im Recruiting-Prozess rauszukriegen, ist nicht einfach. Ne? Also du musst dir sehr gut vorstellen, welche Fragen stellst du, was ist das richtige Setup. Also ich würde keine Leute mehr einstellen, mit denen ich nicht 6, 7 Gespräche in Summe in der Firma hatte.
Wie findest du das heraus? Also weil
eigentlich nur das, was wir jetzt machen. Du musst mit den Leuten reden. Mhm. Also da hilft eine Case Study total wenig. Mhm. Da helfen auch jetzt irgendwie Fachfragebögen irgendwie relativ wenig. Ich möchte immer wissen, interessiert, also erstens hat die Leuchten in den Augen. Also du kriegst ja sehr schnell mit, ob irgendjemand für was brennt oder nicht. Ne? Und ich denke immer, und das ist eine meiner Standardfragen, ist immer, sag mal, womit kann ich dich nachts um 3 anrufen? Du sagst, in einer halben Stunde mich angezogen und wir fahren los, weil darauf habe ich total. Also was begeistert die Leute? Worauf haben die richtig Bock? Ne? Also egal, ob es privat oder sonst was, muss gar nicht beruflich sein. Aber wenn ich dann nur so, ja, ich reise gerne rauskomme oder sowas, wo ich denke, das gibt's doch gar nicht. Ne? Also dann, ich denke, du musst dich für irgendwas begeistern können. Wenn du so eine intrinsische Begeisterungsfähigkeit hast, dann liegt es an mir, das für das Unternehmen bei dir zu entfachen. Ne? Aber dann hast du es ja mit. Wenn du es nicht hast, kriegst du nie bei Leuten implementiert. Das funktioniert nicht.
Mhm. An dieser Stelle, alle, die das erste Mal oder schon mehrmals eingeschaltet haben, noch nicht, folgen uns immer alle Hörerinnen und Hörern über die verschiedenen Kanäle. Daher eine kleine Bitte an dich, folge doch dem YouTube, Spotify oder Apple Account, damit wir weiter wachsen können. Denn dieses Wachstum bedeutet gleichzeitig auch mehr spannende Gäste. Und mehr spannende Gäste bedeutet natürlich mehr Insights. Also an dieser Stelle einen kurzen Klick auf Abonnieren und eine kurze Bewertung. Wir freuen uns sehr. Jetzt geht's weiter. 100%. Ich glaube, viele sind irgendwie auch immer noch auf der Suche nach ihrem Talent und trauen sich dann aber gerade in so Bewerbungsgesprächen und sowas, trauen sie sich irgendwie gar nicht aus sich rauszukommen. Das andere, glaube ich, was ein starkes Merkmal ist, und das hat man bei dir rausgehört, was ist dein Background? Geschwister, 4 Stück. Ich musste mich wieder durchsetzen. Das Verhältnis zu deinen Eltern. Wie hast du das eigentlich gemacht? Ja, ich habe verschiedene Studienstationen gewählt, aber ich habe sie durchgezogen, aber es war nie irgendwie Larifari, aber es war noch nicht so das ganz Richtige. Also ich glaube, auch so ein bisschen, und das versuchen wir auch immer hier zu sagen, seine eigene Biografie nochmal zu verstehen und warum ticke ich, wie ich eigentlich ticke.
Ja.
So, und was sind meine Treiber eigentlich dahinter? Ja.
Also Selbstreflexion ist total wichtig, ne? Also es gibt, und vor allen Dingen, wenn Leute jetzt nicht mehr Anfang 20 sind, sondern wenn man Führungskräfte rekrutiert, ist brutal wichtig, seine eigenen Stärken und Schwächen zu kennen. Mhm. Und ich weiß genau, wo ich grauenvoll schlecht bin, wo mir Arbeit unglaublich schwer fällt. Also alles, was genau sein muss, ja, wo man wirklich Excel-Listen durchgehen muss oder Personalplanung oder FDE, weißt du, da kriege ich Schmerzen, aber deswegen versuche ich mir Leute einzustellen, die total gut da drin sind und die sagen, ey, wie geil ist das denn, wenn nachher ich so eine 70-zeilige Excel-Liste habe, ja, und die kommt sauber raus und die FDE-Zahl stimmt mit dem Budget und ich so, habe ich keine Zeit, also fällt mir unfassbar schwer, aber das musst du einfach wissen und dann sagst du, da musst du halt das Team so zusammenstellen, dass es geht. Und das ist ein total fairer Punkt, ne? Also eigenes, was ist denn mein Stärken-Schwächen-Profil? Und total dazu zu stehen und zu sagen, ich halte auch nichts davon, viel Zeit darin zu investieren, Schwächen auszumerzen.
Also ich glaub, Stärken, das ist, Stärken.
Ja, total, völlig. Außer das sind Schwächen, die dich so aus dem Leben kegeln, ja, weil du sagst, totale soziale Inkompetenz, das hilft dann auch nicht. Ja. Also du darfst jetzt nicht so niedrig sein auf irgendeinem Thema oder du kannst der beste Socializer sein, aber wenn halt so die grundlegenden Themen der Logik dir fehlen, ist das auch schwierig. Ich glaube, du brauchst so ein Minimum, aber danach geht es nur noch hart stärken, stärken.
Okay, und du hast gesagt, 70-30, 70% Attitude, 30% Skills. Ja. Wie bewertest du dann Talent versus Disziplin?
Boah, das ist schwer. Disziplin ist mir nicht so wichtig, Fighting Spirit ist mir wichtig. Also Disziplin ist ja dieses, ich mache jeden Tag das und ich, keine Ahnung, ich zwinge mich jeden Tag kalt zu duschen im Moment. Das ist für mich Disziplin im Sinne von, ich habe da null Bock drauf, aber ich mache das jetzt jeden Morgen, weil ich weiß, das ist gut für mich. Das ist gut, das muss bei mir aber nicht hart ausgeprägt sein. Was für mich viel wichtiger ist, ist, wenn ich was glaube und was erreichen will, dass ich nicht aufgebe. Das hat auch damit zu tun, dass ich jeden Morgen wieder dahin gehe und sage, ich kämpfe dafür, aber ich suche mir lieber Kämpfer, als Leute, die sehr diszipliniert sind, Sachen zu tun.
Durchhaltevermögen.
Genau. Beißen, Durchhaltevermögen, 10 Wege zu finden, wenn das erste 9-mal irgendwie nicht funktioniert hat. Wenn du daran glaubst, dass es richtig ist, und gerade, wir werden ja irgendwann auch mal darüber sprechen, im Sinne von, was passiert eigentlich gerade in dieser Welt, in diesem völligen Chaos, da wird es nicht diesen einen Weg geben, den du analytisch ableiten kannst. Also dieses Durchhaltevermögen, ich glaube, dass in Summe das richtig ist, was wir tun. Ich muss nur den richtigen Weg finden, das ist mir total wichtig.
Also würdest du dann auch sagen, Talent ersten 20%, Durchhaltevermögen 80%? Was ist das für eine Gewichtung?
Ja, ich glaube schon. Hängt ein bisschen davon ab. Ich glaube, bei Engineering ist das anders. Da sind hochtalentierte Leute, haben halt einen unglaublich hohen Faktor und Produktivitätsfaktor. Aber wenn die nicht durchhalten, ja, wahrscheinlich ist es so. Ob es 50, 50, 30, 70 ist, weiß ich nicht. Aber Durchhaltevermögen, die talentierteste Person, wie heißt das so schön? Es gibt auch beim Fußball immer diese Analogie, ne? Also es gibt die, die total hart arbeiten und super erfolgreich werden und die, die talentiert sind, aber nicht hart arbeiten, die werden nicht großartig erfolgreich, ne? Also mal Sané und Thomas Müller, ne?
Das ist so. Als Beispiel, genau. Ja. Und deswegen, ich glaube, viele haben ein Talent und sind, ich auch, in den ersten 10-20% gut, aber dann brauchst du auch das Team und du musst deine eigenen Schwächen wieder verstehen. Also wo, klar brauche ich Durchhaltung, aber wo kann ich dann auch wieder übergeben und wo liegen meine Stärken und wie kann ich das eigentlich bestmöglich für mich ausspielen? Jetzt sind schon super viele Themen drin und ich glaube, einmal noch zu verstehen, St. Gallen, NBA, wie alt warst du ungefähr?
Mitte 20.
Okay.
Ja. Also noch jung eigentlich von NBA. Eigentlich
ich wollte gerade sagen, ne? Das ist eigentlich schon ziemlich jung. Dann ging es für dich nach Hamburg, Otto.
Ja. Zum völligen Unverständnis meiner Eltern und allen meinen Peers. Wieso Otto?
Weil du die Angebote von McKinsey und BCG hattest, aber gesagt hast, nee, ich gehe jetzt nach Hamburg und will den Versandhandel digitalisieren.
Also aus zwei Gründen. Das eine ist, ich hatte Praktika vorher in der Beratung gemacht, auch am Make-up gemerkt, boah, das ist echt nicht meine Welt. Ich komme mit den Leuten da ganz wenig klar. Und ich würde auch sagen, du hast überall super Leute. Du hast bei McKinsey tolle Leute, du hast bei BCG tolle Leute, du hast bei Berger gute Leute, du hast auch bei Gruppen gute Leute und so weiter. Und das ist auch wahrscheinlich echt sozial gute Leute. Ich habe vielleicht Pech gehabt und habe gesagt, ey, Praktika, nie wieder mache ich das. Allein dieses Konzept von, muss ja keiner nachlesen, aber ich war mit einer Beratung im Praktikum und da war es so, es war nichts zu tun, Leute blieben bis 10 Uhr abends da sitzen, weil ich konnte ja nicht früher nach Hause, weißt du, da denke ich immer, wo bin ich denn hier? Also das hat für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht, ne? Zu sagen, ich sitze bis 2 Uhr morgens da, wenn was geliefert werden muss und der Kunde wartet drauf, fein, aber bis 10 zu sitzen, wenn nichts zu tun ist und die Leute haben sich wirklich, also mit sich selbst beschäftigt, wo ich denke, das ist nicht meine Welt. Mhm. Das ist echt schwierig. Und Otto war reiner Zufall. Das war so, das Studium war anstrengend und dann hast du halt Studium, direkt Praktikum. Es war Pflichtpraktika mehr oder weniger, die du in deinen Semesterferien auch hart durchziehen musstest. Und dann habe ich gesagt, boah, ich habe ja überhaupt gar keine Zeit mehr. Was soll das denn? Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt ein Lifestyle-Praktikum und suche mir erstmal die Stadt aus, wo ich hin will. Und ich hatte in meinem ersten Studium meinen mittlerweile Trauzeugen und Partner meines Sohnes, meinen besten Freund kennengelernt, der Hamburger ist. Und der hat gesagt, was, kommst du nach Hamburg? Hier sind tolle Unternehmen. Ich so, ja, okay. Und dann war so Bayersdorf, Unilever und so weiter. Bin ich überall durchs Assessment Center durchgerasselt. Also wirklich hardcore.
Abgelehnt.
Hart abgelehnt im Sinne von, du bist nicht kompatibel mit dieser Unternehmenskultur. Also zu aggressiv, zu ungeduldig, zu nicht kompromissbereit genug und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, wird wahrscheinlich nichts, weil irgendwie hat alles nicht funktioniert. Sagt er, was ist denn mit Otto? Ich meine so, nee, also sorry, Katalog enden wird nicht. Ich meine so, nee, ist ein gutes Unternehmen. Habe ich mir ein bisschen schlau gemacht und gesagt, ja, okay, probier, habe ich angerufen. Und dann habe ich wirklich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich bei euch soll. Mein Freund von mir gesagt, ihr seid ein tolles Unternehmen. Und ich als Recruiter halt aufgelegt, mit gesagt, das ist schön, aber sorry. Aber die war so nett am Telefon. Und ich meinte, was hast du denn vorher gemacht? Oder damals hat man es ja noch gesehen. Was haben sie denn vorher gemacht? Und ein bisschen erzählt. Man so, ah, wir haben eine Inhouse-Beratung, das könnte total spannend sein. Wir haben im Bereich neuen Medien, das war ja noch vor der Internet, oder war Internet gerade kommen, oder vor der harten E-Commerce-Zeit. Und das fand ich total sympathisch. Ich gesagt, ach, das gucke ich mir jetzt mal an. Und bin da wirklich echt lange hängen geblieben. Da ich ganz viel Glück hatte, sehr früh so ein bisschen so eine Narrenfreiheit carte blanche zu bekommen. Also ich habe wenig in diesen Mühlen gehangen, die es bestimmt bei Otto auch gibt, sondern ich habe sehr früh Zugang zum Vorstand bekommen, die dann auch irgendwann gesagt haben, weißt du Marc, entweder müssen wir dich rausnehmen oder du musst halt mit uns arbeiten, weil du wirklich echt schwierig für eine Organisation bist. Und habe da super viel Spaß gehabt. War eine richtig gute Zeit.
Wie würdest du heute, also wenn jetzt jemand zuhört, Gehalt versus Lernkurve?
Gehalt war jetzt nicht großartig. Ich hätte bei den anderen 60-70% mehr verdienen können, aber ich hätte nie und nimmer so viel Spaß gehabt und ich hätte nie und nimmer, also das Witzige ist, die ersten 3 Jahre, wir haben da auch Projekte teilweise mit externen Beratung machen, mit McKinsey und so weiter. Das Erste, was du merkst, ist, Alter, die sind auch nicht schlauer und auch nicht besser. Und die zweite Sache ist, du merkst, in 3 Jahren beauftrage ich euch. Ne? Also das ist ja, also und dann sage ich, was will ich denn sein? Will ich dann der Berater sein oder will ich dann lieber derjenige sein, was machen wir eigentlich als nächstes? Ne? Und am Anfang hat so ein, ich hatte auch einmal überlegt, ganz kurz, habe ich sogar nochmal Gespräche geführt, ob ich nach der Inhouse-Beratung nochmal zu McKinsey gehe oder nicht. Und habe mich dann entgegen entschieden, weil mir Otto ganz früh, also war ich glaube ich 25 oder 26, die Möglichkeit gegeben hat, den gesamten Strategiebereich für den damals Universaldistanz als große Kerngeschäft von Otto in Deutschland zu übernehmen. Und das war halt eine Riesenaufgabe, ich ging irgendwie 3 Milliarden Umsatz dran. Und gesagt habe, wie geil ist das denn? Und dann war auch das Strategiethema schnell wieder weg, also das Beratungsthema.
Glaubst du, Beratungen sind tot?
Ich glaube, die Beratung, wie sie in der heutigen Form ist, das wird schwierig. Ich merke selbst, dass ich extrem viel mit ChatGPT arbeite, wo ich typischerweise sage, da hätte ich jetzt keine Beratung für beauftragt, aber das ist klassischerweise, wenn ich mir einen externen Berater mit 3-4 Jahren Beratung und Erfahrung hole, ja, strukturiere mir das Problem durch. Act als mein Sparringspartner, hier sind meine folgenden Ideen, was sind die Pros und Cons dazu? All solche Sachen, dafür brauche ich keine Beratung mehr. Und ich glaube, dass es unglaublich schwer sein wird, diesen, was du gesagt hast, diese Geschwindigkeit in der Entwicklung von Themen, also von was in dieser Welt passiert, überhaupt at scale zu einer hohen Qualität in der Beratung bereitzustellen. Also McKinsey hat ja davon gelebt, dass die gesagt haben, wir haben irgendwann Process Reengineering oder Kostenoptimisierung für uns gefunden, haben das bei 10 Kunden gemacht, haben eine Blaupause gemacht und rollen das mal jetzt die nächsten 20 Jahre aus und hoch erfolgreich getan. Also ich vereinfache gerade. Ne? Ich glaube, diese Dynamik, die wir heute sehen, ist, da sind alle erstmal mit überfordert. Und vielleicht sind sehr spezialisierte, gute Experten noch hochgefragte Berater, aber dieses System der großen Beratung, wo ich sage, ich baue Knowledge auf, ich habe eine Standardisierung der Ausbildung und ich bin im Prinzip, was kaufst du bei McKinsey ein? Du kaufst das System McKinsey ein. Ich glaube, das wird schwierig. Ne? Wobei da echt smarte Leute sind. Ich habe auch viel Kontakt noch zu denen. Wir arbeiten auch mit denen zusammen, gerade im Aufbau von Knowledge-Systemen und so weiter. Sind schon echt clever, aber ich glaube, das ist herausfordernd bei denen.
Du willst international durchstarten mit echtem Impact statt nur Theorie. Dann kommt jetzt hier ein Hinweis von unserem Partner, der Kühne Logistik Universität. Und zwar der Master International Management startet demnächst. Dich erwartet ein englischsprachiges Programm mit Studierenden aus über 50 Ländern, praxisnahe Projekte und datengetriebene Entscheidungsfindung. Das Ganze kombiniert mit echter Führungserfahrung. Du willst in kleinen Gruppen und mit starker Betreuung deine Kompetenzen weiterentwickeln, in die Beratung gehen, in die Industrie oder zu gefragten Startups? Dann solltest du dich jetzt bewerben und deine Zukunft aktiv gestalten. Alle Infos findest du im Link unter den Shownotes. Let's go.
Ich war jetzt Anfang des Jahres war ich an der Harvard Business School für eine Woche. Und das Interessante war, das habe ich das erste Mal da erlebt. Ich habe da mit so ein paar Leuten gesprochen, die da studiert haben. Und es war das erste Mal, dass selbst die Harvard Business School, also die Absolventen, tun sich gerade super, super schwer, Jobs in den USA zu bekommen.
Ja.
Weil ich glaube, A, dieser Beratungsmarkt sich prinzipiell komplett verändert.
Ja.
Wir haben eben darüber gesprochen, du brauchst nicht mehr so viele Leute für Projekte.
Ja.
So. Und gleichzeitig ist der Markt gerade in den USA und wahrscheinlich später auch in Europa sehr AI-fokussiert. Und dafür brauchst du keinen Berater persönlich, also Typen. Du brauchst andere Leute. Du brauchst Leute, die im Prozess, also McKinsey, die können auch in Prozessen denken, aber du brauchst einen anderen Typ von Mensch, weshalb die großen AI-Companies, die gerade viel Funding haben, halten sich super zurück. Die holen sie später als Product Manager oder sowas wieder rein, aber sagen, jetzt gerade ist das nicht euer Gameplan.
Ich weiß auch nicht, ob das wirklich noch ein Karrierethema ist. Ne? Also ich habe jetzt einen Sohn, der ist 17. Ich habe 3 Kinder und mein ältester Sohn ist 17. Und das ist auch eine interessante Diskussion. Was sollte er eigentlich machen? Sollte er eine Ausbildung nach der Schule machen? Sollte er studieren gehen? Was ist denn eigentlich der richtige Weg? Und ich gebe dir recht, ich glaube, auch nachdem ich mich mit vielen Leuten, die wirklich weit im AI-Feld vorne sind bei Forschung, wir kooperieren ja mit Google und mit Plexidium, mit vielen Leuten, die sehr weit vorne da drin sind. Und ich hatte einmal das Glück, mit jemandem, der sehr weit in der Forschung dort da drin ist, Mittagessen zu gehen. Und es war irgendwie ein bisschen schwierigeres Gespräch, weil wir vom Charakter ganz unterschiedlich, also einer Hardcore-Forscher und irgendwie, ich habe nur die dritte verstanden von dem, was er mir erzählt hat, wenn überhaupt. Und ich eher so, oh, lass mal schnacken. Aber irgendwann haben wir das Thema Kinder gefunden. Ja? Und er hatte 2 Töchter, die im ähnlichen Alter sind wie mein ältester Sohn. Und ich habe gesagt, oh super, und was wollen die jetzt machen? Und er war so völlig desillusioniert. Ich weiß nicht, ich kann denen keine Empfehlung geben, was sie studieren sollen. Ne? Weil er so davon überzeugt war, mit allen Entwicklungen, was wir bei Generative AI haben, mit Robotics haben, mit Synthetic Bioengineering haben, sagt er, welcher Job wird denn nicht substituiert in der Masse? Ne? Es wird immer die 5% geben, die so gut sind, zu sagen, die werden es immer brauchen. Aber diese breite Masse an Knowledge Workern, die wir haben, ob wir über, Buchhaltung reden, ob wir über Paralegals reden oder Anfangspositionen im Legal-Bereich. Du wirst immer diese Experten brauchen, die sehr erfahren sind, wo es auch viel um zwischenmenschliches Projektmanagement geht. Ne? Es sind ja oft nicht nur inhaltliche Fragen, sondern auch viel, wie bringe ich Leute zusammen, wie balanciere ich Interessen aus.
Stakeholder-Management.
Genau, Stakeholder-Management, super, genau, darum ging es. Aber diese Entry-Level-Positionen, vielleicht sogar Mid-Level-Positionen, das wird echt schwierig. Ne? Also ich glaube, da wird es eine breite Masse an Jobs in 10, 15 Jahren nicht mehr geben, die heute noch sehr gut bezahlt sind und auch wirklich noch sozusagen Target-Jobs für viele Leute sind.
Ich glaube, weniger als 10 Jahre.
Ich wollte das nicht so sagen. Ich habe ja Kinder, die buchen einen Job. Aber das ist ja genau. Vielleicht ist es auch je weniger. Vielleicht sind es noch 5 Jahre. Ne?
Ja. Und was sagst du ihm dann?
Das weiß ich nicht. Ich habe gesagt, und weißt du, also erstens, es ist nicht nur das Wissen, sondern es ist auch viel Wollen. Und ich glaube, das Thema flexibel zu sein, ist total wichtig. Ich glaube, Grundlagenforschung, Verständnis über Mathematik, also er möchte jetzt Mathe und Physik studieren, wo ich sage, da machst du nichts mit falsch. Mhm. Definitiv in dieser Zeit, du kannst in Robotics gehen, du kannst in Engineering gehen, du kannst viele Sachen machen. Und du wirst in der Zeit viele Leute kennenlernen, um zu verstehen, was kannst du eigentlich gut. Also ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Würde ich jetzt eine Ausbildung als Rechtsanwaltsgehilfe machen? Ich glaube nicht. Ne? Also ich glaube, möglichst breit und generalistisch aufstellen ist wichtig. Und halt wirklich herauszufinden, was kann ich gut und was macht mir eigentlich Spaß. Und dann einfach gucken. Also
ist Flexibilität nicht vielleicht auch die Lebensversicherung?
Ja, ich glaube auch. Also das ist etwas, ich begrüße klingt so doof. Ich habe eine Stunde mit jedem neuen Mitarbeiter, der bei Statista anfängt. Das ist nicht immer im One-on-One, aber ich nehme ja halt so eine Gruppe von 15, 20 Leuten immer. Und erkläre denen 2 Sachen. Die erste Sache ist, wenn ihr Angst vor Veränderungen habt, seid ihr falsch. Statista wird sich massiv verändern, wie jedes andere Unternehmen in den nächsten 3 Jahren. Und wir treiben das aktiv voran. Das heißt, wenn ihr sicherheitsorientiert, strukturorientiert seid, dann wird euch das sehr, sehr schwer fallen hier. Und der zweite Punkt ist, eine Probezeit ist für beide Seiten da, zu verstehen, ob ich hier sein will. Also wollen wir, dass du hier bist und willst du, dass du hier bist in dem Unternehmen und nutzt die Zeit, wirklich zu verstehen, ob ihr Bock habt, in dem Markt zu arbeiten, mit euren Kollegen zu arbeiten, ob ihr Lust habt, an den Themen zu arbeiten, ob ihr glaubt, grundsätzlich, dass die Strategie oder unsere Vision, was wir erreichen wollen, richtig ist. Weil wenn ihr Zweifel habt, ich habe keine Zeit, ich nehme jede Zeit der Welt, zu erklären, wenn es Fragen gibt, warum wir das tun, aber ich will keinen bekehren. Wenn ihr sagt, ich will nicht, also ich glaube da nicht dran, dann ist das völlig fein, aber dafür ist das zu schnelllebig. Und ich glaube, Agilität oder Flexibilität oder Anpassungsfähigkeit. Wir sind zurück bei Darwin, ne? Also Survival of the Fittest ist ja wieder dieses, ne? Wie kann ich mich bestmöglich an neue Gegebenheiten anpassen? Das wird total wichtig.
Haben das genug Leute verstanden?
Ich glaube, nein. ich glaube auch, wenn wir die öffentlichen, also ich bin in der Echokammer im Moment in meinen Social Media und in allen Bereichen und habe das Gefühl, alle sehen das und alle reden darüber, was passiert mit dem Arbeitsmarkt, was passiert mit der Industrie und so weiter. Wenn du aber mal aus dieser Echokammer rausgehst und in der breiten Masse und wirklich Publikumsmedien liest, ist es meines Erachtens viel zu wenig diskutiert und viel zu wenig Leuten präsent, weil es ein Thema ist, wo es keine einfache Lösung für gibt und wo viele Leute, glaube ich, sagen, ja, vielleicht geht die Welle über uns vorbei und dann passiert das alles nicht.
Ja, keine Lösung, es gibt auch keine Antwort, weil wir es nicht kennen, glaube ich. Also das ist ja immer einfacher, sich wegzuducken und zu sagen so, hey.
Vogelstrauß-Taktik, ne? Also erstmal gucken und vielleicht passiert das ja auch alles gar nicht, aber da glaube ich nicht dran.
Woran glaubst du denn? Ich stelle die andere Frage zuerst. Was glaubst du, was sind die häufigsten Irrglaubenssätze, die Leute immer noch über AI oder KI haben? Was haben die meisten Menschen noch nicht verstanden?
Ich glaube, die haben noch nicht, der größte Irrglaube, der ist, es gab schon immer technische Revolutionen und das ist halt eine mehr. Und wir haben immer gesagt, alles verändert die Welt und nichts hat davon gegeben, dass die Welt wirklich verändert, sondern es war immer zum Benefit to humankind. Ja, Produktivität ging hoch, Lebensstandard ging hoch und so weiter. Und wir sind ja in Kontrolle. Das ist, glaube ich, das Zweite. Und ich glaube, das, was viele nicht verstehen, ist, dass wir das erste Mal ein System entwickeln, wo wir Agency verlieren, wo wir nicht derjenige sind oder diejenigen sind, die sagen, und du machst jetzt A und dann machst du B und dann machst du C, sondern wir sagen nur noch, das ist das Ziel, was du zu lösen hast und du bist selbstständig in der Problemlösung. Wenn wir solche Systeme mit solchen Fähigkeiten entwickeln, das ist ja nichts anderes, Agentic AI ist ja genau das, du gibst nur noch Ziele vor und die Agents entwickeln recht selbstständig, wie sie denn dieses Ziel lösen wollen. Ich glaube, wenn das passiert und wir nicht mehr den Weg vorgeben, verlieren wir völlige Kontrolle über die Strategien, die diese Tools entwickeln. Und das kann alles ganz toll für uns sein, weil es alles sehr viel schneller und sehr viel einfacher geht. Aber woran ich glaube, das wird massiv nicht verstanden und oder unterschätzt, zu sagen, Agentic AI wird das völlig revolutionieren, wie wir auch Automatisierung denken. Und das zweite Thema ist die Verknüpfung von, ich lese gerade ein Buch, das heißt The Coming Wave. Kann ich jedem nur empfehlen, auch wenn es ein bisschen dystopisch ist. Das ist von dem Gründer von Deep Learning, war das, glaube ich, die an Google verkauft worden sind. DeepMind, genau, von DeepMind. Er sagt, es gibt drei Megatrends, die alle zusammenkommen, also die alle parallel im Moment passieren und irgendwann mergen in eine relativ unsichere Zukunft. Und das eine ist Generative AI mit Agency, ja, das gab es vorher nicht. Das zweite ist die unfassbare Geschwindigkeit von Robotics, wie sich das entwickelt. Also mittlerweile hat China, habe ich letztens gelesen, die erste Handyfabrik gemacht, wo kein Mensch mehr arbeitet an dem Fließband. Die werden komplett automatisiert produziert. Das sind ja hochkomplexe Geräte. Das ist ja jetzt nicht ein Stuhl oder ein Tisch oder ein Sägewerk oder keine Ahnung was. Ne? Oder sogar ein Auto, was zusammengebaut wird, halte ich für unkomplexer, als wirklich ein Handy mit Display und allem zusammenzubauen. Und auch dieses autonome Robotics, wo wir immer gesagt haben, das ist ja ein rein digitales Phänomen. Ja, also wir müssen ja trotzdem noch einen Schreiner haben, wir müssen ja noch jemanden haben, der irgendwie, keine Ahnung, mir die Toilette repariert oder sonst irgendwas macht oder ein Haus baut. Ich glaube, was bei Robotics passiert, zusammen mit den AI, wir werden in 15 Jahren Roboter sehen, vielleicht sogar früher, die im Alltag sich bewegen, ganz normal. Und ich glaube, dieses Knowledge Worker oder Knowledge Workforce wird unter Druck kommen, Manual Workforce wird unter Druck kommen. Und wir haben das ganze Thema Biosynthetik, also im Sinne von Genetic Engineering, was noch kommt, was, glaube ich, keiner verstanden hat, was das für eine Auswirkung für uns hat. Das sind drei Trends, die wir vorher noch nie gesehen haben. Das hat nichts mit der Erfindung des Reifen oder der Dampfmaschine oder des Internets zu tun. Das ist etwas, Order of Magnitude 10 höher. Mhm. Und ich tue mich total schwer, das zu begreifen. Und wir sehen ja auch nur das als Konsumenten, was uns zurzeit gezeigt wird. Wir haben ja, also ich frage mich immer, what's out there that we don't see yet? Also, ne, die sind ja bestimmt schon 2 Jahre weiter.
Sind sie.
Ja,
sind
wenn ich mir Militär angucke oder sonst was, das werden Sachen sein, wo wir sagen, das ist für uns noch Science Fiction.
Es gibt dieses humanoide Startup, also die machen humanoide Robots in den USA. Letztes Jahr hatten sie die Demo, wo sie mit ChatGPT und dem Roboter sagen, räume die Spülmaschine und sowas aus. Ein guter Freund von mir kennt den Gründer. Er hat gesagt, das, was sie da gezeigt haben, ist von vor 2 Jahren. Ja. Das, was da jetzt schon ist, die zeigen das nicht. Wir sind schon viel, 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 viel weiter. Plus, und das hast du ja am Anfang auch mit ChatGPT. Ich weiß nicht, ob du deinen ChatGPT-Moment noch erinnerst. Ich hab meinen noch, als ich das erste Mal quasi gesehen habe, was da eigentlich passiert. Und ich erinnere mich ziemlich gut daran, die Wochen und Monate danach, als dann quasi neue Updates kamen, wie viel Panik dann quasi auch in den Medien war. Mhm. Und OpenAI bewusst ja Modelle mehr und mehr zurückgehalten hat. Mhm. Jetzt ist es ja viel schneller. Ja. Aber am Anfang auch diese Angst, diese Sicherheits- und Datenschutz, da denkt ja heute keiner mehr wirklich drüber nach. Ja. Also schon noch, aber by far nicht mehr, wie es am Anfang war.
Ja.
So, das heißt, ich glaube, auch diese Firmen oder die Tech-Branche hat gelernt, wie vorsichtig muss sie sein, um irgendwas zu releasen, weil sonst hast du gesellschaftliche Umschwankungen. Und das andere ist, was du gerade gesagt hast, von als ich dich gefragt habe, was verstehen wir noch nicht genug über AI? Du hast ja die Phänomene beschrieben und was da irgendwie auf uns zukommt. Und das große Nicht-Absehbare ist ja, to which costs, also zu welchen gesellschaftlichen Kosten passiert das eigentlich? Wie verändert sich unsere Gesellschaft, wie wir miteinander leben? Weil was passiert, wenn jetzt wirklich vom Label, also White Collar, Blue Collar, wenn die auf einmal alle irrelevant werden, was passiert mit uns? Wo?
Völlig dystopische Welt. Maximale Produktivität, aber eigentlich kein Purpose. Du musst ja eigentlich als Society, ist auch eine dieser Hypothesen im Buch, dass sozusagen Nation State sich auflösen wird oder eine ganz andere Rolle einnehmen wird. Ne? Im Sinne von, was machen Staaten? Welche Rollen haben Staaten denn eigentlich? Wie garantiere ich für Sicherheit? Wie baue ich einen Purpose? Wir haben ja immer diesen unausgesprochenen Vertrag gehabt, der letzten 80 Jahre zumindest in Europa, wo wir sehr viel Schwein hatten, wenig Kriege und relativ hohe Stabilität, dass du sagst, wenn ich mich anstrecke und fleißig bin, dann habe ich eigentlich die Chance, einen guten Job zu kriegen, ich habe mein Auskommen und es ist, diese Sicherheit wird weggehen. Ne? Also diese klare Planbarkeit wird für den Einzelnen weggehen, wird für Unternehmen weggehen, wird für alles weggehen.
Mhm. Ja, es wird radikal schneller. Ja. Ich finde es ganz interessant, es war, ich glaube, vor ein paar Wochen ist die Peter Thiel-Story beim Deutschlandfunk als Podcast, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast, sehr interessant, wurde viel geteilt, weil Peter Thiel ja jetzt auch wieder, also der hat ja immer wieder kontroverse Aussagen. Und ich finde aber schon eine Aussage, die finde ich interessant von ihm. Er sagt ja, eigentlich hat sich seit den 70er Jahren nichts wirklich verändert in Humankind. Mhm. Er sagt ja, wir sind viel zu langsam. Und ich meine, der ist ja wirklich crazy. Mhm. Also jetzt gerade letzte Woche bei der New York Times im Interview wurde gefragt, ob er sich wünscht, dass die menschliche Rasse überlebt. Und er hat 5 Minuten rumgestottert und konnte nicht klar Ja sagen. Also der ist wirklich auf einem anderen Planeten. Aber ich glaube auch das, was du gerade beschreibst, es kommt auf einmal wieder eine wirkliche Revolution, Science Fiction, die wir noch gar nicht kennen und die es dann höchstwahrscheinlich wirklich geben wird. Und jetzt kommen wir quasi mal wieder von dieser möglichen Zukunft, kommen wir nochmal bei dir ins Tagesgeschäft rein. Mhm. Weil da sind ja so viele Fragen dahinter. A, was passiert mit eurem Geschäftsmodell Statista? B, wie nimmst du deine Leute ja auch mit? Also die fangen jetzt bei dir an, aber wenn du denen sagst, Leute, ich weiß nicht, was in 6 oder 12 Monaten ist, I don't know. Diese Unsicherheit, das kann ich dir garantieren. Wie nimmst du die Leute mit? Weil das interessiert ja uns auch alle. Also wie bist du da wieder Stakeholder, Manager? Wie schaffst du es eigentlich, da so zurückzukommen? Und das Dritte ist dann ja so ein bisschen nochmal den Ausblick zu machen, dass wir beide nochmal das Gedankenmodell machen. Was würdest du vielleicht heute gründen? Also was gibt es eigentlich für spannende Geschäftsmodelle draußen? Du triffst ja hunderte Leute. Ja. Aber lass uns mit der Frage starten zu, wie nimmst du deine Leute mit? Hm. Ihr seid jetzt, lass uns mal kurz einen Rahmen geben, ja. Statista 200 Millionen Umsatz, und bei 150 bis 200, wenn man so die Zahlen sich so ein bisschen hochrechnet.
Genau, wir dürfen genau, unsere Muttergesellschaft ist börsennotiert, das heißt, die berichtet nur Segment, aber zwischen 150 und 200 bist du sehr gut unterwegs.
So, 100% gehören Ströer.
Ja.
Es war lange die Diskussion, oder ich weiß nicht, du kannst auch gleich mal sagen, IPO stand ja mal im Raum. Du hast die Rolle vor knapp 1,5 Jahren jetzt übernommen von den beiden Gründern, die das lange aufgebaut haben, aber dann verkauft haben. Ihr seid ungefähr 1.500 Mitarbeiter?
Ja, 1,4 glaube ich.
In 13 Ländern, habe ich mir aufgeschrieben?
Wir haben ein bisschen bereinigt, aber wir sind jetzt noch in 8 Ländern unterwegs.
So, das heißt global agierende Company, viel Stakeholder-Management, viel Menschen abholen.
Ja.
Wie machst du das?
viel reden, viel kommunizieren. nein, es sind 2 Sachen. Ich glaube, das Erste, was du machen musst, ist, du musst den Leuten ein attraktives Zielbild geben. Und die Hypothesen oder nenn das Core Beliefs formulieren.
Für das Unternehmen
oder für sich selber? Für das Unternehmen. Mhm. Das ist total wichtig. Und unsere Core Beliefs sind, dass wir glauben, dass die ganze Industrie, diese Wissensindustrie inklusive Gen AI oder Gen AI als Treiber dahinter im Prinzip in drei Layern strukturieren wird. Es wird einen Data Layer geben. Das sind Player, die werden hochqualifizierte, mit Metadaten angereicherte, sehr strukturierte, gut lesbare, mit viel kontextualisierten Daten bereitstellen. Dann wird es ein Generative AI Layer geben. Das sind die großen Modelle, die gebaut werden, die im Prinzip Use Case spezifisch oder industriespezifisch sagen, das LLM ist ja, ich vergleiche das immer mit, das LLM ist der McKinsey Berater, aber wenn du den McKinsey Berater nicht in ein Unternehmen lässt und dem alle Informationen gibst, dann wird die Antwort halt gut, aber nicht so gut sein. Und somit werden diese LLMs immer auf proprietäre Daten aufsetzen. Die haben allgemeines Wissen und eine allgemeine Struktur und ein allgemeines, nennen wir es mal, eine allgemeine Capability. Aber um die Antworten sehr gut zu machen, sehr spezifisch zu machen, sehr problemfokussiert zu machen, brauchen die proprietären Zugang zu Daten. Das heißt, wir haben den Data Layer, dann haben wir den Gen AI Layer und darüber haben wir den Access Layer, wo wir sagen, das werden Ökosysteme sein, also wie interagiert der Kunde, der Nutzer mit einem LLM und den darunterliegenden Daten. Das ist das, was wir aktuell vorantreiben, sind Integrationen mit Perplexity, sind Integrationen mit Microsoft Copilot, wo wir sagen, früher war es so, Kunden mussten zu Statista.com gehen, wenn sie Daten recherchiert haben. Und das sind ja, da ist ja immer eine Switching-Cost dabei. Ja? Ich befinde mich in Word, ich schreibe etwas, ich brauche Daten, oh, jetzt gehe ich zu Statista.com, recherchiere die, finde irgendwas, gehe wieder zurück zu Word, um das fertig zu machen. Oder zu PowerPoint oder in Excel oder in irgendein anderes Ökosystem. Und woran wir glauben, ist, dass uns die Nutzung von GenAI uns eigentlich enabled, viel mehr Use Cases zu bedienen als in der Vergangenheit, weil der Kunde keine Switching-Cost mehr haben wird. Wenn wir uns in diese Modelle integrieren und als Datentop verfügbar machen, die du an- und ausschalten kannst, wie du es gerade brauchst und somit auch ganz andere Pricing und Produktstrukturen bauen können, ist es so, die Copilot-Integration wird so sein, dass du halt in Copilot eine beliebige Frage stellen kannst und wenn aber Statista relevanten Daten hat, werden die automatisch reinpopulated. Das heißt, du wirst sehen, dass wir viel mehr Daten oder viel mehr Informationen haben für Themen, an denen du arbeitest, als dir jemals eingefallen wäre, weil du nie auf die Idee gekommen wärst, dafür bei Statista.com zu suchen. Und ich glaube, dieses Zielbild, diese Vision zu bauen, sagen, daran glauben wir, das sind unsere Core-Hypothesen. Es gibt diese drei Layer. Unsere Priorisierung wird sein, den Data-Layer bestmöglich zu bedienen. Statista.com als Zugangsthema wird eine Nischendasein zukünftig haben. Und das große Thema ist, wie kommen wir möglichst breit in den Access-Layer rein? Weil da werden die Kunden das bedienen und da müssen wir drin sein. Das gibt Struktur. Es gibt Struktur für jede Diskussion, was hat Priorität. Es gibt Struktur für, wie bauen wir unsere Organisation auf. Das gibt Struktur, was sind die Prioritäten, die wir vorantreiben müssen. Dann akzeptiert man auch, wenn man sagt, dieses Zielbild hat 12, 18, 24, vielleicht sogar 36 Monate Bestand, dann können viele damit leben, dass andere Themen sehr unplanbar sind. Ja, also im Sinne von, hier gibt es nicht eine neue Opportunität. Ja? Also wir hatten nicht gedacht, dass wir so viel Nachfrage auch von den großen Playern, ich meine, es sind ja Unternehmen, die sind zig hundertmal größer als wir, und trotzdem kommen die auf uns zu, Microsoft kam auf uns zu und gesagt, wollen wir das nicht integrieren in Copilot, das wird doch total viel Sinn machen. Und dann sagst du alle Prios darauf und das kannst du vorher gar nicht planen. Der Umbau unserer ganzen Datenarchitektur, wo wir früher sehr Datendarstellung und Access sehr horizontal als Wertschöpfungskette produziert haben, sagen wir müssen es umbauen, wir müssen alle Daten in einem Topf, in einem Data Lake produzieren, wir müssen dann die Distribution sozusagen kapseln und als Wertschöpfungskette aufbauen, aber über alle Daten hinweg und dann ist sozusagen Darstellung und Visualisierung eine weitere Kompetenz. Das heißt, das ganze Unternehmen wird anders geschnitten und gerade anders aufgebaut. Aber wenn du immer wieder auf deine Core Beliefs referenzieren kannst, sagt, diese Veränderung passieren, weil, erinnert euch noch, wir haben die drei Layers, wir spielen hier, das gibt Sicherheit. Also ich glaube, der Mensch braucht Orientierung, unsere Teams brauchen Orientierung und dieses Narrativ muss immer wieder bedient werden und alle Veränderungen, die kommen, müssen immer diesen Kontext zu, wisst ihr, unsere Core Belief, deswegen machen wir Folgendes. Und das funktioniert toi, toi, toi ganz gut.
Spannend, weil also es ergänzt sich ja zu dem, was du anfangs gesagt hast, von was kannst du gut, was sind aber auch die Kernkompetenzen von Führungskräften, Stakeholder-Management, Sicherheit, Vertrauen, Vorleben. Ich habe ja anfangs gesagt, so, wir wollen ja diese Mini-MBA-Class, wenn wir deinen Kopf hier schon mal haben, wollen wir mal nutzen. Und ich habe dich gefragt, Marc, was sind deine Kernhypothesen, dein Playbook, dein Framework für die ersten 100 Tage als CEO? Hintergrund ist, du warst vorher bei Klarna Deutschland CEO, du warst bei der Allianz als General Manager, also du hast schon FreeNow warst du als CEO. Das heißt, du hast schon verschiedene Positionen gehabt, in verschiedenen Industrien, bist jetzt bei Statista drin. Wie geht man sowas an?
Sehr gute Frage. Heute würde ich immer hingehen, ich würde ChatGPT fragen und sagen, ja, ich bin das, ich soll diese Aufgabe übernehmen, wie sieht ein 100-Tage-Plan auf? Und dann kriegst du was sehr Vernünftiges rausstrukturiert, bin ich mir ziemlich sicher. Im Sinne von erstmal reinkommen, zuhören, ja, wichtige Beziehungen zu den Kernstakeholdern aufzubauen, intern, außerhalb des Unternehmens, zu den Shareholdern und so weiter. Und wir hatten das ja flapsig am Anfang schon mal gesagt, bevor hier der Podcast losging. Es gibt dieses Zitat von Mike Tyson, der gesagt hat, everybody has a plan until they get punched in the face. Und ich glaube, das ist dann die Realität. Du kommst Unternehmen rein und du hast dir deinen 100-Tage-Plan, wo du sagst, am Anfang sehr passiv, sehr zuhörend, sehr verstehend und sozusagen erstmal Vertrauen aufzubauen, keine voreiligen Entscheidungen zu treffen, mit Personalentscheidungen zu warten und so weiter. Und dann siehst du Sachen und denkst, ach du Scheiße, ich muss da eingreifen. Ich kann jetzt nicht 100 Tage warten, bis irgendwas passiert. Das klappt einfach gar nicht. Und somit glaube ich, dass 100-Tagespläne schön sind und auch wieder so ein bisschen Orientierung geben, aber selten sauber exekutiert werden. Also ich habe das noch nie gesehen. Ich muss sagen, dass bei Statista mit Abstand die beste Einarbeitung war von allen Unternehmen. Das lag daran, dass die beiden Gründer einen sehr guten, nennen das Obus, Modus operandi definiert haben. Es war weniger, das muss inhaltlich passieren, sondern wie wollen wir in den 3 Monaten zusammenarbeiten? Wir gesagt haben, den ersten Monat managen wir alle Termine durch und du kommst dazu, du kannst jede Entscheidung treffen, die du willst, aber du musst die nicht vor- oder nachbereiten. Wir bereiten die vor, bereiten die nach. Du kommst dazu und du nimmst so viel Space, wie du willst. Du kannst sie aber komplett zurückziehen. Im 2. Monat drehen wir es um, dann nimmst du alle Termine und bist auch in der Verantwortung, die vor- und nachzubereiten. Wir kommen nur dazu und geben dir nachher Feedback, was haben wir gesehen, was war denn gut. Und im 3. Monat machst du alleine und wir sind nur noch auf Abruf da, bei Themen, wo du sagst, hier hätte ich gerne oder kannst du das Thema übernehmen. Und das war super, das war großartig. Es war kein Hundetageplan, also von inhaltlich, sondern nur, wie wollen wir zusammenarbeiten.
Und das ist aber eine Sondersituation, ne? Weil ja. Du hast ja diese 2 Gründer, die den Staffelstab nicht übergeben.
Ja, und auch mega konstruktiv und kooperativ so. Und hilfsbereit. Und dann hatte ich eine Situation bei FreeNow, wo der Vorgänger gesagt hat, du, also in 2 Wochen bin ich weg, ja, und parallel mein CFO gegangen ist und mein Chief Product Officer innerhalb von 2 Monaten gegangen ist. Also ich so, okay, dann kannst du nicht 100 Tage warten, bis irgendwas passiert, ne? Also das funktioniert dann halt nicht.
Wie gehst du dann rein? Wie priorisierst du?
Ja, also Ärmel hoch und machen. Also im Prinzip ist first things first, ne? Also du musst ganz, ganz schnell mit, das ist viel Risiko, ne? Du sagst, wem kann ich eigentlich im Unternehmen vertrauen? Also wer kann mir ehrliches Feedback geben? Oft sind die Leute ja auch sehr vorsichtig mit Problemen, die kommen. Da kommt ein neuer CEO, will ich als Erster mit Problemen um die Ecke kommen oder will ich mich erstmal positiv positionieren? Das ist schwierig. Das hat viel mit Bauchgefühl zu tun, viel mit Reden zu tun und sagen, okay, wir haben jetzt hier dieses Problem, das Problem müssen wir lösen. Und dann kriegst du ganz schnell mit in den Gesprächen, wer ist eigentlich lösungsorientiert und wer ist problemorientiert von deinen Leuten. Und dann pivote ich immer zu den Leuten, die lösungsorientiert sind. Weil die problemorientierten Leute sind auch gut, weil die sehr klar den Finger in die Wunde legen. Aber dann brauchst du ganz viele lösungsorientierte Leute und wenig problemorientierte Leute, genau.
Wie stellst du denn deine Teams zusammen? Nach welchen Kriterien? Also nimmst du die immer Salz in die Wunde? Also diese ist es wirklich bei dir, versuchst du beides drin zu haben, zu sagen, 10-20% Pain in the Ass, die legen die ganze Zeit die Finger in die Wunde und sagen, Marc, das ist scheiße, aber haben keine wirkliche Lösung? Oder hast du ein reines Operator-Team? Weil auch da sinkt man ja, häufig bekommt man so ein Bias ins Team rein, weil du holst ja selber Menschen selber rein, mit denen du gut bist.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, dass das auch nicht zwingend ein Fehler ist, weil du als Team gut funktionieren kannst. Ich glaube, du musst eher Schwächen ausmerzen, wo du sagst, ich habe persönliche Schwächen, die mich behindern. Die versuche ich durch Team, das müssen nicht deine Peers sein, das können ja auch Leute, die für dich arbeiten sein. Ich glaube aber schon, dass ich versuche, eine Gleichförmigkeit hinzukriegen im Sinne von, das sind ambitionierte Leute, die haben eine hohe Eigenmotivation, die haben eine hohe Lösungsorientierung. Denn ich habe noch nie gesehen, dass eine reine Problemorientierung wirklich hilft. Ne? Mhm. Und ich glaube, nee, ich versuche dann eher homogene Teams, die eine sehr ähnliche Werte verkörpern, weil ich glaube, dass diese Werte total wichtig sind. Das sind zwar ganz unterschiedliche Charaktere, die wir haben. Wir haben teilweise introvertierte Charaktere, die aber trotzdem maximal lösungsorientiert und ambitioniert sind, aber halt vom Charakter her viel ruhiger sind. Und das ist wichtig, ne? Und dann brauche ich manche Leute, die extrem impulsiv sind und dann so eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede halten können, aber vielleicht nicht die Besten sind, wenn es darum geht, keine Ahnung, Teams zusammenzuführen, wo es gerade total kracht und so weiter. Ich glaube, dazu variieren ist sehr wichtig. Ich glaube, was aber das Werteset angeht, da glaube ich, ist eine hohe Kongruenz total wichtig, damit du Geschwindigkeit aufnimmst, dass du nicht über grundlegende Sachen immer diskutierst. Mhm. Ne? Ich glaube, das wird schwierig.
Mhm. Und du hast gesagt, wie machst du das? Weil du hast gesagt, das Wichtigste ist Vertrauen am Anfang. Mhm. Wie holst du dir Vertrauen von, also FreeNow, bei Klarna? Wie kommst du in solche Teams rein? Ist es, du stellst dich vor und ich bin Marc und ich bin euer Freund. Wie sehen deine ersten? Wie schaffst du das? Wie nimmst du Leute mit?
Ich bin
mit?
Total ehrlich und offen. Bis manche Leute haben mir gesagt, to a point where you become offensive. Also im Sinne, ich kann nicht die Nicht-Wahrheit sagen. Das fällt mir total schwer. Ich sage, wenn ich Sachen total doof finde und ich weiß, sag auch, wenn ich Sachen total großartig finde. Was am Anfang die ersten Wochen ein bisschen verstörend sein kann für die Leute, im Sinne von, oh, warum haut er denn auf alles drauf oder warum ist er denn so komisch? Was aber nachher total viel Vertrauen schafft, weil die nie raten müssen, ist das jetzt ernst gemeint, ist das nicht ernst gemeint, ist das jetzt wirklich gut gewesen oder muss ich was besser machen, sondern die wissen genau, woran ich bin. Und das ist, ich glaube, wenn man sie einmal dran gewöhnt hat, dann geht das gut. Und ich bin sehr, sehr offen im Sinne von, ich habe bei FreeNow mal einen Operating Manual für Marc geschrieben, also wo ich den Leuten runtergeschrieben habe, Leute, so tick ich. Ja, also ich habe die Tendenz, Leute zu unterbrechen. Das mache ich nicht böswillig. Wenn ich das auf den Keks geht, sagt mir das und ich versuche noch mehr Rücksicht zu nehmen. Ja, oder ich rede schnell. Das mache ich nicht, weil ich sage, ich will dich totreden, sondern weil ich, wenn ich über was begeistert bin. Oder Ich bin jemand, der hasst es, wenn Leute zu spät kommen. Bitte seid pünktlich. Also wie kann man mit mir umgehen? Ich glaube, Transparenz zu schaffen, Klarheit zu machen. Jeder hat seine Fehler. Ich habe total viele Fehler. So geht man am besten mit mir um. Das hilft.
Spannend. Ist das so ein Hack von dir? Weil wir arbeiten auch gerade dran mit so einem Manual How to Work With. How to Work With Mark.
Also, das hat mir mal unser griechischer CEO Nikos empfohlen. Der hat das für sich, er hat das irgendwann mal in einem Blog irgendwo gelesen, ja, und hat das für sich geschrieben und gesagt, Alter, das, weil der wirklich sperrig war. Er war ein ganz schwieriger Typ. Und da ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ich verstehe jetzt aber, warum er so ist. Und er sagt ja auch, wie geht man mit mir um, wenn ich so bin? Und gesagt, großartig. Und gesagt, mach ich auch. Und ich glaube, das ist super. Sollten viel mehr Leute machen.
Habt ihr das jetzt bei euch eingeführt?
Nee, noch nicht. Ich glaube, das einzuführen ist schwierig. Eigentlich müsste ich das bei Statista, ich habe noch nicht bei Statista geteilt, weil ich mir bewusster bin, wenn du es für dich runterschreibst, wird dir ja bewusst, wo bist du schwierig und was erwartest du. Das kannst du in dem Manual runterschreiben, du kannst das aber auch in Einzelgesprächen machen und so weiter und über Feedback. Und ich glaube, in Summe ist Reden besser und dennoch hilft es, als einmal jeder für sich zu überlegen, wie sieht mein Operating Manual eigentlich aus. Ist das eine total gute Übung? Nehme ich nochmal mit. Gut, dass wir darüber geredet haben.
Ja, sehr schön. Also wir machen die Übung nämlich auch gerade und du musst es ja nicht komplett über die ganze Organisation machen, aber gerade auch, also aus zwei Perspektiven. A, wenn du neu reinkommst, willst du verstehen, wie ticken die anderen. Ja. Und B, ich glaube, hilft es ja, wir haben es bei uns immer auch, ich arbeite komplett anders und manche Leute lieben es, auf Slack sich die To-Dos hin und her zu schieben. Ich sage, bitte pack mir bei Asana rein oder mein Terminkalender. Ansonsten, it's not on my fucking mind. Ja. Es ist nicht da. Ja. Und ich meine, es ist überhaupt nicht böse, aber bitte hilf mir dabei. Ich will gute Arbeit leisten, du auch.
Ja.
Und wir spielen das auch gerade durch, um zu sagen.
Manche Leute lieben asynchrone Kommunikation, andere sagen, ruf mich an, wenn du was
genau
hast. Ne? Also, wie funktioniert es am besten?
Und dann, wenn du neu reinkommst irgendwo in eine Firma, dann weißt du, okay, so tickt er oder sie, hilft mir super schnell, irgendwie reinzukommen und anzukommen.
Ich nehme die mal mit Annika mit. Vielleicht ist das wirklich was man systematischer angehen sollte.
Und die zweite Frage ist, weil du gesagt hast, oder ich würde dich fragen, glaubst du, zu viele Führungskräfte sind zu unehrlich?
Das ist sogar die Frage, ne? Also, ich glaube, es ist schwierig, sehr ehrlich zu sein, weil es nicht angenehm ist. Und was wir mit unseren Führungskräften gemacht haben, ist ein Coaching sehr intensiv, denen zu erklären, was der Unterschied zwischen being nice und being kind ist. Ja, nice ist, ich sage dir, was du hören willst und ich versuche, dass es dir gut geht. Und kind ist, du als Person liegst mir am Herzen und ich gebe dir ehrliches Feedback. Und Feedbackkultur ist, das ist definitiv undermanaged. Deutschland, Feedbackkultur, alter Schwede, es gibt ganz wenige Unternehmen, die gut da drin sind, wo Leute regelmäßig und nicht nach 6 Monaten oder in 3-Monats-Gesprächen oder Quartalsgesprächen, sondern wirklich nach jedem Meeting sagen, ey, das war richtig gut und das war nicht so richtig gut. Was teilweise, also bei Statista mittlerweile gut klappt, da kommen Leute und schreiben mir nach einem Audience-Präsentation, ey Marc, das war richtig gut, aber guck dir nochmal die und die Charts an, das war echt nicht ordentlich, die Nachricht, die kann man besser formulieren. Mhm. Oder irgendwie, in dem Termin hast du mich wieder unterbrochen, ich weiß, du machst es nicht ehrlich oder nicht offensichtlich, aber ich würde mich freuen, nächstes Mal, dass du es nicht tust. Oder egal was, wenn du das in der Kultur hinkriegst, Hammer, mega geil. Und ich glaube, da wird viel zu wenig investiert, denn ich denke immer, das sage ich auch allen Mitarbeitern, die am ersten Tag da sind, ihr müsst Feedback geben, weil es gibt doch nichts Frustrierendes. Wenn du es nicht tust und du sagst, ich habe immer einen Kollege oder eine Kollegin, die überzieht immer die Agenda und es ist nie strukturiert, dann hast du schon beim zweiten Termin keinen Bock mehr, dahin zu gehen. Und du gibst ja keine Chance, das zu ändern. Und dann ist das so nervig. Also das muss ich in den Griff kriegen.
Und ich glaube, wir haben das Framework für uns. Wir haben jeden Freitag Feedback Friday. Und es gibt verschiedene Punkte, wie du deine Woche bewertest und sowas. Und wir haben eine Kategorie in so Frame Weirders, Honest Feedback.
Ja.
Und es geht nicht darum, also being kind, wir haben immer den einen Satz, wie können wir als Organisation oder als Person besser werden? Ja. Das heißt, Marc, ich gebe dir das Feedback, weil du mich dauernd unterbrichst, damit wir einen besseren Meetingfluss haben. Das heißt, es ist überhaupt nicht übergriffig.
Null.
Und wir machen das jede Woche und es ist für uns ein Game Changer.
Aber du musst das hinkriegen. Also du musst es hinkriegen, das ist Übungssache. Aber wie Muskeln trainieren musst.
Aber ich wollte sagen, aber das ist deine Aufgabe als Führungskraft, das einzuführen und zu sagen, dieser 15-Uhr-Termin am Freitag ist Prio für Kultur, für alles andere.
Ja.
Wir hatten Hans Königsmann, den 4. Mitarbeiter von SpaceX, hatten wir im März oder April ins Planetarium eingeladen.
Ja.
Der hat 20 Jahre unter Elon Musk gemacht. Und der ist von 4 Leute auf, ich glaube, 15.000 Leute gewachsen. Und
heftig.
Wirklich. Genialer Typ, ne? Von den ersten Raketen in den Garagen und sowas. Und wir haben ihn gefragt, hey Hans, wie lief diese Organisation SpaceX ab? Wie ist es mit einem Typen wie Elon Musk zusammenzuarbeiten? Und er sagt so, Thema Nummer 1 mit Elon, don't be a priority for him. Weil du willst nicht, dass er die Augen auf dein Thema hat, weil das bedeutet bam, 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 bam. Und das andere, was er aber gemacht hat, wieso hat ein SpaceX eine NASA bei 100x geschlagen? Er hat gesagt, jeden Sonntag war seine Aufgabe, von seinem ganzen Team, von allen Mitarbeitern, hat er die 5 größten Probleme gesammelt und hat die aufbearbeitet. Und die haben immer einen Wochenzyklus gehabt, um diese Probleme zu fixen. Er hat gesagt, wir haben nur so gedacht. Und das Dritte, was er gesagt hat, always do the hard things first.
Ja.
So, er sagt, diese Turbinen, die sie da am Anfang gebaut haben, haben gesagt, da hätte niemand mit angefangen. Aber dadurch, dass wir das geknackt haben, konnten wir halt schnell hinten raus. Und ich finde, das zu verstehen und immer zu sagen, was hindert dich jetzt gerade, um deine Aufgabe, dein Ziel zu erfüllen? Was sind diese Top 5 Probleme? Was sind die Blocker? Weil diese einfachen Dinge, das wissen wir beide selber, ist immer schön, da reinzustarten. Aber was ist the pain in the ass? Was ist deine Top-Stressliste gerade? Und dann aber sich wieder das Feedback vom Team zurückzuholen. Okay, honest Feedback. Warum sind wir diese Woche nicht besser geworden als Team? Warum sind unsere Meetings nicht besser strukturiert? Müssen wir wirklich mit 6 Leuten sitzen? Können wir das nicht besser vor- oder nachbereiten? Und ich glaube, sich so hinterzufragen und diese Kultur reinzubekommen, dann macht es irgendwie auch Spaß. Und dann hast du wieder Leute, Werte und. Ein Ziel, okay, wir wissen, wir wollen irgendwie unterste Layer werden. Wie können wir eigentlich besser werden? Also ich glaube, das macht großen Spaß. Und dann kommt man auch in so einen Work-Modus rein, der wieder zuversichtlich, optimistisch ist.
Glaube ich auch. Also ich sehe auch optimistisch der Zukunft entgegen, auch wenn die Zukunft total unsicher ist. Wo ich immer denke, ich muss doch nur, wie heißt es so schön, ich muss nicht schneller als der Löwe sein, ich muss nur schneller als der sein, der mit mir läuft. Ne? Also das ist ja, also darum geht es ja. Du musst, wenn du das Gefühl hast, du bist vor deinen Peers, vor deinen Wettbewerbern, in allem, was du denkst, dann kannst du auch mal durch eine schwierige Phase gehen. Ja? Aber du weißt, grundsätzlich machen wir das Richtige, wir sind schnell genug. Ich glaube, was ich bei Klarna am meisten gelernt habe, ist, dass Geschwindigkeit per se ein Wettbewerbsvorteil ist in der heutigen Welt. Ne? Also viele Leute reden über Patente oder sonst was, aber Geschwindigkeit, Adaptionsfähigkeit, schnell so ein Ruder rumzureißen, schnell eine Organisation umzudrehen, ist total wichtig. Und ich habe auch gelernt, dass Organisationen viel stressresistenter sind, als man das eigentlich denkt. Wir können doch nicht schon wieder einen Reorg machen, aber wir haben doch gerade vor 6 Monaten die Teams. Who cares? Wenn du das gut erklärst und in Kontext ist und sagst, das sind die neuen Erkenntnisse und das sind die Potenziale und deswegen machen wir das, ist das viel, also, und ja.
Ich glaube, ich muss schmunzeln, also, weil ich hole immer die Beispiele in meinem Kopf raus. Es gibt das Beispiel, dass man sagt, wenn du eine New Yorker Kellnerin in einem Restaurant fragst, die 500 Bestellungen am Tag hat, für die ist das Routine.
Ja.
Und dann gehst du hier in eine Restaurant
vor. Voll.
Und die hat, genau, viel zu voll.
Geht gar nicht. Ich habe 3 Tische, ne?
Genau,
also, wie soll das denn funktionieren?
Ja, genau. Und das heißt, Menschen sind eigentlich in der Lage, viel mehr mit Stresssituationen, und das ist ja auch wie ein Muskel, den man trainieren muss.
Ja.
Aber ich glaube, genau das, was du beschreibst, also da herauszufinden, boah, ich habe so viele Fragen, Marc.
Okay.
Und es macht riesen Spaß. Nochmal 2, 3 Themen zum Thema Leadership, Statista, wie du Teams führst.
Ja.
Wie schaffst du es, so ein internationales Team dann auch zusammenzuhalten und abzuholen?
Also, erstens, ich glaube, wir sind in Hamburg nicht international genug. Wenn ich mir mein Führungsteam angucke, sind dort alles weiße Deutsche zwischen 35 und 50, okay, alt. Aber das ist noch nicht international genug. Wir werden besser, ne? Wir treiben auch Diversity voran. Wir haben jetzt mittlerweile 2 weibliche C-Levels, was mir total wichtig war, das auch zu etablieren. Aber da müssen wir definitiv noch besser werden. Denn jetzt sagst du, wie können wir denn die internationalen Standorte einbauen, wenn keiner von uns aus England kommt, aber in England Standort, wenn wir keine Amerikaner dabei haben und wir sagen, wir wollen den amerikanischen Markt und unser Office besser bedienen. Das ist nicht so einfach. Ne? Ich glaube, das, was hilft, ist, vor Ort zu sein und den Leuten viel zu reden. Und was hilft, ist, einen direkten Kommunikationskanal zu haben und nicht immer über die Hierarchien zu gehen. Also, was ich schon mache, ist, also gerade zu den großen Profit-Centern, die halt, also Statista ist nach Profit-Centern organisiert, in der Vertriebsorganisation, die sitzen halt regional, alle klassischen Funktionen, also Produktfunktionen, Engineering und so weiter, sitzen alle zentral. Wir haben nur internationale Sales-Offices. Und da ist es am besten, wenn du mit den Leuten sprichst oder wenn du dich einfach mal in, keine Ahnung, ganz normale Monatsroutine-Meetings bei denen einfach reinsetzt, ja, also virtuell reinsetzt und sagst, ich höre jetzt einfach mal zu, ich stelle mal meine Fragen. Es hat viel mit Kommunikation zu tun und machen wir da viele Fehler bestimmt und gehen wir davon aus, alle denken, wie wir Deutschen in Hamburg, bestimmt denken wir es auch und es ist falsch. Da hilft aber die offene Feedback-Kultur. Ne? Also, dass Leute dir sagen, das ist gut, das ist schlecht, das funktioniert hier nicht, das funktioniert hier richtig gut. Aber da gibt es bestimmt Firmen, die das deutlich besser machen, als wir das machen.
Haben wir in Deutschland ein allgemeines internationales Führungsproblem, also dass wir zu deutsch sind und dadurch zu wenig global denken?
Ich glaube, wir haben das in allen Städten außer Berlin. Berlin ist für mich eine Insel. Ich bin jetzt nach Berlin gezogen vor ein paar Monaten, weil wir gesagt haben, wir wollen ein Büro aufbauen. Und ich denke immer, zumindest in der Anlaufphase braucht das Management Attention. Und ich habe gesagt, die anderen können jetzt gerade aus dem Excom nicht dahin, also mache ich das. Berlin ist sehr international. Und ich glaube, wenn du da rumgehst und dich in der Stadt bewegst, hast du das Gefühl, du bist in einer echten internationalen Metropole. Hamburg ist das nicht, München ist das nicht, Köln ist das nicht, Frankfurt ist das nicht. Das ist es alles nicht. Ne? Also ich glaube, da fehlt uns die Internationalität. Ja.
Ja, ich finde es spannend, weil wir haben auch noch was darüber gesprochen. Ich spreche gerade mit ein paar Freunden, die CEOs für ihre Firmen hiren wollen. Und für das Unternehmen, was sie haben und die Qualifikationen, findest du eigentlich keine deutschen, also weil es geht im Softwarebereich, SaaS, in den letzten, also Scale-Up in den letzten 10 Jahren. Und da gibt es auch nicht so viele Erfolgsbeispiele in Deutschland. Und die tun sich super schwer, jetzt Internationals reinzuholen, weil die ganze Unternehmenskultur auch sehr, sehr deutsch ist.
Ja.
Von daher finde ich das spannend.
Ja, schwer.
Frage noch zum Thema Leadership. Wie wird man CEO, Marc? War das mal geplant? Wie kann man sich heute aufstellen? Also alle, die zuhören und die sagen so, hey, das ist für mich, ich möchte in Führung kommen.
Ja.
Wie werde ich CEO?
Das klingt jetzt ganz komisch, aber weil ich ja ganz schlecht in der Schule war und das so Gefühl hatte, im Sinne, boah, ich kann nichts richtig und irgendwann die Geschwister sind so schlau und ich bin so doof und keine Ahnung was. Und du auf einmal das Gefühl hattest, ey, du bist gar nicht so doof, du bist sogar richtig gut und du bist sogar besser als alle deine Geschwister. Habe ich bei mir dieses, das war so ein bisschen wie eine Droge, ne? Also im Sinne von, oh, Erfolg ist geil, das macht total Spaß. Und habe mir dann irgendwie dann schon, also bevor meinem Studium gesagt habe, oh, irgendwann möchte ich mal so ein großes Unternehmen. Also das war, irgendwie wollte ich das. Das habe ich aber nie als Karriereplan gehabt. Ich glaube, die Frage ist, willst du? Es hat auch viele Nachteile. Ich hatte ja gedacht, als CEO kannst du alles entscheiden, das ist total geil und wirklich, also völlig freie Agenda und so weiter. Wenn du mal ganz ehrlich bist, die Aufgabe eines CEOs, wenn du nicht gerade in einem Startup bist oder in einem Unternehmen, wenn ein Unternehmen größer 50 Mitarbeiter bist, ist die Aufgabe eines CEO 90% People Management. Weil ich gehe ja nicht mehr hin und verkaufe ein Produkt. Ich gehe nicht mehr hin und mache eine Strategie. Ich gehe ja nicht mehr hin und, keine Ahnung, mache jetzt irgendwie, schreibe irgendeinen Code oder mache irgendwas. Ich mache ja nichts mehr. Ich habe kein operatives Tagesgeschäft, was ich betreue. Meine Aufgabe ist, Stakeholder-Management 24 Stunden am Tag. Arbeiten die Teams ordentlich zusammen? Wer streitet sich gerade mit wem? Sind wir richtig organisiert? Was macht mein Gesellschafter? Haben wir irgendwie größere Probleme? Sind die Ressourcen richtig allokiert? Also ich habe gar nicht, also vielleicht könnte man auch sagen, die Strategie liegt beim CEO, aber ich bin ja nicht vermessen und zu sagen, ich kann alleine die Strategie für Statista entwickeln. Das ist so komplex, dass du es halt sehr, sehr stark mit den inhaltlich Verantwortlichen machen musst. Und somit, beware what you wish for, sollte man das, wenn du gerne inhaltlich arbeitest, don't become a CEO, glaube ich, ist total falsch. Wenn du sagst, ich arbeite total gerne mit Menschen, dann kann das eine super spannende Aufgabe sein. Aber auch da, ich hätte nie gedacht, dass du noch extrem hohe Eigenmotivation brauchst, weil zu 70% laden die Leute ja Scheiße bei dir ab. Keiner kommt zu dir und sagt, Marc, hilf mir mal, das läuft gerade so gut. Ne? Alle sagen, ja, Marc, hilf mir mal, weil ich habe das Problem. Und dann, das heißt, du kriegst von allen Problemen immer nur die Probleme hochgespielt. Und du hast das Gefühl, dass du den ganzen Tag im übertragenen Sinne, jetzt mal, darf ich das sagen, Scheiße schaufelst? Klar. Also ist so, weil, aber nicht böswillig, weil die Leute sagen ja wirklich, ich habe selbst versucht, das zu lösen. Das ist jetzt, geht über mehrere Bereiche, ich krieg's nicht hin, ich muss das bei dir eskalieren oder ich muss es zu dir hochbringen und so weiter. Wie der Weg dann dahin aussieht, wenn man sagt, man will das, man stolpert sich da zurecht, glaube ich. Ne? Also ich habe ja keine Konzernkarriere gemacht. Ich habe ja nicht gesagt, so, ich arbeite mich jetzt hier irgendwie bei Siemens hoch, sondern es war Zufall. Manche Leute sagen ja, Glück muss man können. Und da glaube ich mittlerweile dran. Ich habe den Spruch aber nicht verstanden. Der Spruch ist, du musst dir ganz viele Opportunitäten erarbeiten, indem du halt echt immer versuchst, gute Arbeit zu machen, indem du immer anständig zu Leuten bist, weil man sieht sich immer zweimal, indem du versuchst, Leute zu fördern, auch wenn das gar nicht deine Aufgabe ist, diese zu fördern. Weil du weißt nie, wo die irgendwann enden und du weißt nie, wann das irgendwann zurückkommt. Und dieses ständig versuchen, die richtigen Sachen gut zu machen, dann wirst du automatisch weiterkommen. Ja, das ist sowas, dann werden sich auch ganz viele Optionen ergeben. Und dann wirst du von irgendwem referenziert, wo es nie gedacht hast. Das heißt, hey, mit dem haben wir gearbeitet, der ist genau der Richtige, redet doch mal mit dem. Ich habe einen Headhunter, mit dem ich sehr, sehr lange, sehr vertrauensvoll zusammenarbeite. Aber der hat mich jetzt das erste Mal zu Statista gebracht, obwohl wir seit 13 Jahren viel reden. Weil es nicht so war, oh, du vermittelst mich jetzt oder ich habe eine Aufgabe oder sonst was, sondern der wusste einfach genau, wer bin ich, was treibt mich, wie habe ich mich entwickelt. Und irgendwann rief er an und sagt, Marc, ich weiß, du hast eigentlich keine Lust, immer etwas Neues zu machen, weil du noch das Allianz-Thema verarbeiten musst. Aber ich habe was, das ist genau das Richtige für dich. Und dann war er halt mit Statista. Und der sagte, jedem anderen hätte ich gesagt, ich will nicht, aber der kannte mich so gut, dass es nach 13 Jahren irgendwann dazu kam, dass er treibende Rolle dafür war, dass ich in dieser Rolle bin. Ich glaube, das ist so, ja, möglichst viele Chancen zu machen, möglichst viel Gutes zu tun und dann wirst du automatisch vorwärts, wenn du es willst. Ne? Und man muss sich echt überlegen, ob man es will.
Ich glaube, du musst deinem Glück genug Angriffsfläche geben.
Auch eine schöne Formulierung.
So.
Ja, sehr schön.
Also das ist
ja,
so ein bisschen meins, Dasein.
Genau. Auch.
Also ne, du musst diese Opportunitäten...
Also mal, der muss halt da sein und dann kommt der Ball mal, dann machst du rein. Aber wenn du nicht im Strafraum die ganze Zeit rumläufst,
so,
passiert halt nicht.
Und ich glaube auch, ein Film, der mich geprägt hat, als ich jung war, der Ja-Sager. Hast du den gesehen?
Ich habe den gesehen, ja.
So, und ja. Einfach auch mehr zu mehr Dingen ja, ja sagen.
Ja.
So, und ich glaube, eine andere Sache, ich glaube, da gibt es viele Wege für nach Rom, aber ich glaube schon, auch aus den Podcast-Gästen, die wir zu Gast haben, ein weiteres Merkmal ist häufig, wenn du auch gerade in eine große Organisation kommst, nimm dir die Scheißthemen an, also da, wo es gerade brennt, und bau dir darüber eine Sichtbarkeit auf und liefer dann wieder gute Arbeit. Das ist das, was du ja auch gerade sagst. Also beweis dich immer wieder. Ich habe im Vorgespräch gehört, in der Vorbereitung, Klarna lief ja auch noch nicht in Deutschland. Da war es noch nicht so cool, Snoop Dogg und Fancy und sonst was, sondern du bist da ja auch eine Aufgabe reingerutscht, so, die jetzt nicht schickimicke war.
War nicht schön,
genau. Und sich da dann wieder zu beweisen und zu sagen, okay, und gleichzeitig aber auch diese Perspektive haben, wo könnte ich in 5 Jahren sein und hilft mir diese Station und diese Branche und diese Technologie und was lerne ich hier eigentlich Neues? Und wie kann ich davon eigentlich weiterkommen?
Das ist ein fairer Punkt. Also ich glaube, dieses, welchen Schritt muss ich als nächstes machen, da glaube ich nicht ganz dran. Also ist jetzt die Aufgabe genau die richtige. Ich glaube aber, sich bewusst für Wachstumsindustrien zu entscheiden. Also es stimmt eigentlich der Markt, in dem ich unterwegs bin und stimmt grundsätzlich das Unternehmen. Ja? Also das ist, glaube ich, das ist ein sehr fairer Punkt.
Lass uns mal rushen. Thema Markt, weil das war gerade irgendwie ein guter Übergang. Wenn wir beide jetzt hier sitzen und wir hätten jetzt noch die nächsten 4 Stunden und hätten eine Flasche Wein oder was auch immer oder was nicht alkoholisches, welches Unternehmen würdest du gründen? Du triffst jeden Tag hunderte von smarten Menschen, du sprichst mit einem Perplexity, mit einem Microsoft, also du bist am Puls der Zeit, was gerade irgendwie KI-technisch in Deutschland in Daten angeht. Was sind die großen Chancen? Was kriegt noch keiner mit?
Und da fragst du genau die falsche Person.
Warum?
Weil ich glaube, ich kein Gründer bin. Weil ich glaube, diese Leidensfähigkeit und diese Begeisterung, sich mit einem Thema total intensiv über 1-2 Jahre und wirklich nur diesen Fokus zu haben, dafür lasse ich mich zu schnell ablenken und sagen, oh, das, was ich mache, aber da drüben ist auch gerade voll spannend und das würde ich auch gerne. Also ich glaube, ich wäre ein ganz schlechter Gründer und ich glaube, deswegen, mich haben ganz viele Leute gefragt, ja, wollen wir nicht mal gründen? Hast du nicht das?
Dann frage ich dich anders. Was sind die Technologien, die du gerade siehst? Weil du eben gesagt hast, es macht schon Sinn, strategisch sich zu überlegen, in welche Wachstumsindustrien gehe ich rein.
Ja.
Was ist gerade irgendwie Early Adopter, was noch nicht so viele auf dem Schirm haben und wo du die Hypothese hast, in 5 Jahren oder 3 Jahren, das geht ja alles sehr schnell, könnte das deutlich größer sein?
Total schwer, weil ich glaube, dass können wir natürlich einfach sein, sagen, boah, Agentic AI wird ein Riesenthema und das wird großartig. Ich glaube aber, dass der Markt sich so aufteilen wird, dass dieser Riesendienstleistungssegment, was sich in der ersten Dotcom-Welle oder zweiten Dotcom-Welle entwickelt hat, wo du viele kleine Spezialanbieter hattest und du wirklich sagst, ich kann mit einer einfachen Softwarelösung irgendwas rausschmeißen, das skaliert dann langsam hoch. Ich glaube, das wird nicht passieren, weil die Innovationsgeschwindigkeit so schwer ist und auch diese Hürde für Großunternehmen, die Technologie für sich nutzbar zu machen. Ich glaube, wer heute sein Geschäftsmodell aufbaut und sagt, ich baue eigene Agents auf und das wird mein Geschäftsmodell, ich versuche es zu vertreiben, ich glaube, das wird nicht passieren, weil es so einfach wird, dass sich jedes Unternehmen die wirklich simpel zusammenstellen kann. Auch diese Supremacy of, du musst gute Entwickler haben, das ist ein super scarce Resource und es geht, wir werden uns in ein No-Code-Environment entwickeln, wo du einfach nicht mehr, also für einen Teil der Aufgaben das gar nicht mehr notwendig ist.
Wird es diese Tech-Jobs noch geben, wie es sie heute gibt? Gibt es immer noch diese Spitzengehälter? Oder? Weil man sieht ja jetzt schon, es geht auch runter.
Für Spitzenleute werden die wahrscheinlich noch deutlich höher. Aber ich glaube, die breite Masse im Sinne von, ich habe, keine Ahnung, einen Java-Entwickler oder ich habe einen Frontend-Engineer oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist eine Vermutung, dass das effizienter wird. Und das
siehst du
das
jetzt schon in den Zahlen.
Genau. Wird also, ja sein, ja.
Du hast doch die Statistiken bei dir im Datenpool.
Einstiegsgehalter sinken in dem Bereich und auch Gehaltssteigerungen, wenn überhaupt, sind nur noch marginal. Das normalisiert sich, weil es ist alles Angebot und Nachfrage. Ne? Und wenn die Nachfrage weniger wird, weil halt ein großer Teil automatisiert werden kann und Produktivität pro Mitarbeiter steigt, dann hast du halt weniger Positionen. Ich glaube, ich hab gestern den Mitgründer von Snorli getroffen. Kennst du Snorli?
Nee.
Die machen Schnarchschienen. Was für eine geile Idee. Jeder zweite Deutsche über 40 schnarcht. Dann ist ein Problem, nicht wie Longevity im Sinne von, du musst heute was machen und in 10 Jahren hast du irgendwie mal einen Effekt eventuell, sondern du tust dir so wie Schnarchen, so wie so eine Spange ist, dass sie den Unterkiefer vorne hält, damit dann ja hinten fällt und Leute anfangen zu schnarchen. Und das ist so, du hast da 3 Engels, die du reinkommst. Ja, du musst nicht mehr auf dem Sofa schlafen zu Hause, ja, deine Frau ist irgendwie wieder glücklich oder umgekehrt. Und das ist, und er sagte, das läuft echt gut im Moment und der ist auch ganz happy damit. Sowas finde ich sehr cool, ja, wo du dir wirklich nochmal überlegst, was sind denn Probleme, die ich löse? Ich glaube, das haben wir so ein bisschen in dieser Gen AI, also wie viele Firmen anfangen, Rapper zu bauen und irgendwie, also wirklich versuchen, irgendein Use Case um ein bestehendes LLM, da glaube ich nicht.
Die nehmen erst Technologie und dann suchen sie ein Problem.
Genau, und das würde ich sagen, das ist schwierig. Du musst wirklich sehen, was sind denn die großen Kundenprobleme? Werden sich wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren viele Dienstleistungsgesellschafter mit, ich enable dich und ich helfe dir und ich versuche dich an die Hand zu nehmen, zu entwickeln. Ja, ist es nachhaltig? Das weiß ich nicht. Würde ich darauf was aufbauen, weil es personenintensiv ist? Wahrscheinlich auch nicht. Ist das wirklich skalierbar? Auch schwierig. Also, boah, schwierig.
Aber was könnte man denn Statista jetzt gerade verkaufen?
Was man uns verkaufen könnte? Nix. Ich habe nichts, was ich heute extern mir versuchen würde einzukaufen.
Du hast keine Probleme.
Oh, wir haben ganz viele Probleme. Glaube ich, dass es sinnvoll ist, die von extern lösen zu lassen? Nein. Also, woran arbeiten wir gerade? Wir arbeiten gerade, dass wir uns sehr genau in unserer Datenstrategie überlegen, welche Art von Daten brauchen wir eigentlich in der Zukunft und wie müssen diese Daten strukturiert sein. Und vor allen Dingen, der zweite Punkt wird total relevant. Welche Art von Metainformationen brauchen wir? Welche Taxonomie müssen wir aufbauen? Wie kontextualisieren wir Daten? Also gerade bei sehr komplexen Daten, Datenbanken von unserem Global Consumer Survey, wo wir über 40 Märkte mit 2 Millionen Kunden, Brand Preference und so weiter weltweit abfragen, das einem LLM zugänglich zu machen, ist total schwierig. Also darüber nachzudenken, wie muss eigentlich die gesamte Architektur und Struktur aussehen, das sind Probleme, die uns total beschäftigen. Da kaufe ich aber nichts für ein. Ja, das müssen wir verstehen, weil wir die Daten produzieren und wir müssen unsere Prozesse anpassen und halt sagen, es reicht nicht, den Datenpunkt zu erheben, sondern wir müssen bei jedem Datenpunkt überlegen, wie kontextualisiere ich diesen Datenpunkt mit allen anderen Sachen, dass sie gut aufbindbar werden und so weiter. Wir haben Herausforderungen, die Technologieentwicklung ist so schnell. Vor 6 Monaten haben alle gesagt, wir binden euch über eine API an. Jetzt sagen alle, wir binden euch über einen MCP-Server an. Und in 6 Monaten kommt wieder was Neues. Ne? Aber das kannst du auch nicht einkaufen. Also, ich glaube, im Moment haben wir nichts, was wir kaufen würden. Also, außer von Standardsachen wie, ich brauche ein Office-Paket und einen Rechner und so weiter.
Ich saß im Dezember, saß ich in München mit dem Chef EMEA-Region von AMD, von den Chips zusammen und einem der Software-Engineers von Microsoft.
Ja.
Und ich habe den beiden die Frage gestellt, ähnlich wie vorhin, erinnert ihr noch euren ChatGPT-Moment? Der war damals vor 2,5 Jahren so. Und dann war die Frage, okay, ihr beide, die wirklich an der Quelle der Infrastruktur sitzt, wo werden wir in 2 Jahren sehen? Weil vor 2 Jahren hatten wir keine Ahnung, was heute hier schon überall möglich ist. Was wird in 2 Jahren sein? Und die waren beide, haben sie relativ einstimmig gesagt, es wird keine 2 Jahre dauern, da werden die Agents schreiben. Also das, was du gerade beschreibst. Du gibst einen Prompt ein, das Ziel, und dieser Agent wird quasi andere Agents beauftragen. Ja. Und die meinen so, it's gonna come, 100%. Ich habe mir gestern nochmal das Agent-to-Agent-Modell von Google angeguckt, was sie vorgestellt haben. Also ja, ich glaube, du hast es zwischendurch gesagt, und das hätte ich dir auch nochmal gefragt, so für alle auch, die zuhören und für uns selber, es ist ja unfassbar schnell. Das macht auch irgendwo Angst. Also das ist auch so ein bisschen diese Ungewissheit. Ja. Und trotzdem hast du gesagt, und das finde ich einen wichtigen Satz, du bist Optimist.
Ja, ist aber tief genetisch bei mir veranlagt.
So, ja, aber musst du ja irgendwie. Also anders kommst du ja nicht durchs Leben. Also wollen wir jetzt irgendwie alle den Kopf in den Sand stecken und sagen, scheiße, das war's. Vielleicht mache ich ja nochmal Schnarchschienen. Und da brauche ich keinen Tech für.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen darf, aber wirklich geiles Geschäftsmodell.
Ich habe seit 2 Tagen wieder angefangen, Mouth-Tapping zu machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, super. So. Beste.
Ich bin
nachts immer wach geworden, weil ich so Durst hatte und trinken musste und hatte so Halsschmerzen morgens. Das ist ein bisschen komisch, wenn du morgens aufwachst.
Und das tut auch ein bisschen weh, wenn man das vom Bad abzieht. Ich hatte so immer so, scheiße. Ich glaube auch, es muss nicht immer alles Tech sein. Ja. Also ich glaube auch für alle, die zuhören und sagen so, hey, was für Probleme will ich eigentlich in Zukunft lösen? Es gibt so viele Probleme da draußen, die du auch gesellschaftlich in Kleingruppen, im kleinen lokalen Markt lösen kannst und wo es irgendwie spannende Möglichkeiten gibt. Jetzt lass uns mal
eine Frage. Das ist auch ein sehr guter Punkt. Ich glaube, wenn ich mich umgucken würde, würde ich im Education, im Kinderbereich mich umgucken. Ich würde mich im Healthcare umgucken, aber nicht Longevity, sondern wirklich Healthcare. Und ich würde mich in der Pflege umgucken. Das sind die 3 Sachen, wo ich denke, ne, das sind die Megatrends, die nicht weggehen werden. Und in dem würde ich mich umgucken, aber ich würde mich nicht auf rein digitale Geschäftsmodelle verlassen, sondern wirklich überlegen, und vielleicht sogar in Verbindung mit Robotics oder sowas, ja, wie kann ich denn einen viel besseren Service bereitstellen, mit einer hohen Qualität, ohne, keine Ahnung, über 1000 Mitarbeiter zu skalieren. Ja. Ich glaube, das wird total spannend.
AI first, wir beide haben auch drüber gesprochen. Also ich glaube, es ist von vielen nicht mehr das Ziel, irgendwie Companies aufzubauen mit 100, 200, 300, 100 Mitarbeitern, sondern du kannst ja heute schon kleine, tolle Teams aufbauen mit wenigen Leuten und dann einfach double down auf das eine Problem, bau deine Prozesse, aber es kann ja auch was offline sein. Ne? Ja. Also du kannst ja auch irgendwie sagen, ich gründe den nächsten Handwerksbetrieb, aber ich habe einfach die beste Operations und den besten Kundenservice und dadurch holen halt alle.
Ich finde das eine super Idee. Sagen wir mal so, eigentlich ist eine gute Idee, eine gute, also wirtschaftliche Grundlagen, dann eine Handwerksausbildung, Ingenieursbetrieb. Du musst halt die Meisterzeit machen, das ist schwierig, aber das ist auch hart. Aber dann hinzugehen und sagen, ich versuche wirklich mit all meinem Wissen das zu automatisieren, zu professionellen, guten Kundenservice haben, Rollup zu machen, finde ich auch total spannend.
100%. Ich habe zwei Kumpels, die haben wirklich ein tolles Business gebootstrapped. Und was machen die? Ich glaube, ich habe noch kein Haus gekauft. Wenn du ein Haus kaufst und du willst Energiezulagen haben oder so, brauchst du bei der KfW, kannst du das irgendwie einreichen und sowas. Und du brauchst dafür brauchst du aber diesen Prüfer, der zu dir kommt und irgendwie, die haben diesen Prozess einfach komplett digitalisiert. Haben den Cashflow im Monat von 150.000 bis 200.000 Euro.
Nicht dein Ernst?
Doch, wirklich. Mit 7, 8 Leuten machen das deutschlandweit und helfen den Leuten quasi, dass sie diese Zertifizierung bekommen. Ja. Die kostet dann, weiß ich nicht, zwischen 2.500 und 5.000 Euro.
Ja.
Und gehen, und es ist so.
Ja, großartig. Ja, genau so.
Weißt du?
Also, ja, gutes Geschäftsmodell.
Ich liebe auch so Sessions, machen wir bei uns in meinem Freundeskreis. Wer hat in den letzten Monaten, was sind die 5 Ideen oder Geschäftsmodelle, die jedem einzubringen? Und da ist wirklich alles dabei. Also ich habe mich letztens mit einem MMA-Berater unterhalten, der hat gesagt, wir fangen jetzt an, Campingplätze zusammen zu kaufen. Weil Campingplätze, du musst da anrufen, du weißt nicht, ob die einen Platz haben, aber das ist alles super scheiße.
Ist das doch so? Ist das nicht digital mittlerweile, dass du online buchen kannst,
um zu stehen? Ich weiß es nicht. Also mittlerweile ja, es gibt ein, zwei große Player, aber es gibt, es gibt so viel da draußen, was einfach Spaß macht. Aber Zukunftsmärkte, alles was passiert. Lass uns noch einmal, was sind die Skills, und die man heute lernen muss und die du auch noch lernen willst?
Das Naheliegende wäre, keine Ahnung, ich versuche mich wirklich pro Tag 1,5 Stunden mich durch die Welt zu prompten und zu gucken, wo kann ich es denn überall nutzen. Ich glaube, das Verständnis, wo muss ich mich eigentlich mit meinem eigenen Gehirn mit beschäftigen und welche Sachen kann ich automatisieren und wegschieben, wird total wichtig sein. Also da härter zu priorisieren, das zu verstehen. Interessanterweise glaube ich, dass so Oldschool-Skills wie Kommunikation, Interaktion, Teamfähigkeit viel wichtiger in der Zukunft werden, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall wäre. Das wird eine Renaissance davon geben. Ich glaube, das ist es. Technik wird viel mehr accessible sein und nicht nur als Nutzer, sondern auch die Entwicklung von Software und die Entwicklung von Technik wird für viel mehr Menschen zugänglich sein. Und dann geht es halt wieder, Kundenverständnis aufzubauen. Das ist schwierig. Ich glaube wirklich, zwischenmenschliche Skills ist das, was deutlich an Mehrwert gewinnen wird in der Zukunft.
Stakeholder-Management
auch. Stakeholder-Management ist immer wieder dasselbe. Also den Kunden zu verstehen, deine Peers zu verstehen, Wettbewerber zu verstehen, Brücken zu denen zu bauen. Ich glaube, das ist das Abstruse oder hier das Widersprüchliche da drin, dass ich eigentlich andererseits davon ausgehe, dass viel weniger Menschen miteinander interagieren werden, weil einfach viel mehr automatisiert wird. Gerade, wie du ja gesagt hast, Agents bilden Agents. Wenn du das ja durchdenkst, heißt es, die Abstraktionsniveau, mit dem du ein Problem geben kannst, wird unglaublich hoch, weil die brechen selbst das in Microtasks runter, bauen die Agents diese Microtasks zu erfüllen. Also das heißt, da wird es weniger geben. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, diese einzelnen Themen müssen trotzdem irgendwie ja zusammengebracht werden. Also und das wird durch Menschen passieren. Und ich glaube, das wird wichtig.
Mhm.
Ich habe es noch nicht richtig für mich im Kopf, wie ein Szenario in 10, 15 Jahren aussehen könnte. Aber mein Bauchgefühl wird sein, das, was uns als Mensch nicht ausmacht, wird automatisiert werden. Das, was uns als Mensch ausmacht, wird unglaublich wichtig werden.
Ja, der Shift zwischen Hard- und Soft-Skills nochmal, ne?
Ja,
also
genau.
dieses, ich meine, Microsoft hat jetzt schon gesagt, 30% ihres neu generierten Codes ist rein AI basiert. Und die wollen jetzt irgendwie, die übertrumpfen sich ja alle und wollen jetzt so 40, 50, 60.
Wer hat das? Salesforce hat gesagt, der hat 60%.
Ja, schon genau. Jetzt kommt der nächste und sagt bald 90%. Also von daher, die Barriere zu diesem Hard-Skill geht runter.
Ja.
Was macht dir, wenn du dein Bauchgefühl oder was, wie guckst du auf Deutschland und die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren? Was macht dir Sorgen und was gibt dir Hoffnung?
Wenig wirklich Hoffnung, glaube ich.
Warum?
Weil, wenn ich mir angucke, Deutschland hatte, wenn wir uns angucken, in der OECD-Statistik ist Deutschland das Land mit den geringsten Arbeitsstunden pro Jahr. Und das war völlig okay in den 70er, 80er, 90er Jahren, weil wir eines der Länder mit der höchsten Produktivität waren. Das kippt aber, wenn die Produktivität nicht steigt oder wenn die Produktivität nicht deutlich überlegen ist, aber Leute hier viel weniger arbeiten, sinkt einfach unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube, das ist dieses, ich weiß nicht, ob du das Konzept Shifting Baselines kennst. Also wir haben uns an einen Lebensstandard und einen Arbeitsstandard gewöhnt und nehmen den als gegeben an und gehen eigentlich davon aus, dass es jedes Jahr besser wird. Ja, also eigentlich irgendwie mehr Bezahlung oder mehr Urlaub oder weniger Arbeit oder. Und ich glaube, so leid mir das für viele Leute tut, auch für meine eigenen Kinder tut, ich glaube, wir werden jetzt die ersten Generationen sehen, wo dieses nicht automatisch der Fall sein wird. Und das ist unglaublich schwer. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir mal irgendwie durch Glück oder Zufall, keine Ahnung, von der Bahn in die erste Klasse promotet worden sind oder beim Fliegen oder sowas und sagst, oh, das ist total bequem. Und dann wieder zurück in die Eco zu gehen, ist irgendwie doof. Das macht keinen Spaß. Und sich dann wieder hochzukämpfen, ist glaube ich, etwas. Uns fehlt ist total falsch. Ich glaube, erstens diese Aufbruchstimmung fehlt, wenn ich das mit China vergleiche oder sowas. Ich war vor Ort viel in China. Das geht ja seit 15, und die haben auch Probleme, das sage ich ja nicht. Und das ist für mich keinerlei Vorbild, was sozusagen die Führung eines Staates angeht. Aber wenn ich mir die Entwicklungsgeschwindigkeit angucke und dieses, wir wollen was gestalten und wir sind stolz auf unser Land und wir treiben das nach vorne und wir wollen führend sein. Wir haben einen Bereich bei uns bei Statista, der heißt Statista Health, den bauen wir gerade aus. Und da arbeiten viel mit Krankenhäusern zusammen, um die Versorgung in der Patientenbetreuung zu erhöhen. Machen Benchmarking-Studien für die und so weiter. Und wir sehen, dass führende deutsche Krankenhäuser sagen, oh super, wir sind ja in den Top 10. Und andere führende Krankenhäuser aus dem Mittleren Osten sagen, wir sind nur auf Platz 4, wie kommen wir auf Platz 1? Ne? Also dieses Mindset, zu sagen, wir wollen führend sein, ist in ganz vielen anderen Nationen da. Aber das ist in Deutschland sind wir zufrieden, wenn wir nicht abgeschlagen sind. Ne? Also so ein bisschen beim Fußball. Wir wollten mal Weltmeister werden, der Nagelsmann wird gehauen, wenn er sagt, ich gehe hin, um Weltmeister zu werden. Ja, aber wir gehen doch nicht dahin, um nur mitzuspielen. Also das ist es ja nicht. Und ich glaube, das macht mir am meisten Sorge, dieser Wille zu gewinnen. Und wir werden nicht diesen Wohlstand verteidigen können, wenn dieser Wille nicht mehr da ist. Das kam ja durch eine Nachkriegsreaktion im Wiederaufbau, wo alle gesagt haben, es gab nichts mehr, alles war kaputt und alle mussten ranhauen, damit wir was Großes aufbauen. Und wenn das weg ist, dann wird dieser Wohlstand nicht zu verteidigen sein.
Sind wir zu satt?
Ja, das ist auf den Punkt gebracht.
Wie kommen wir da raus?
Meine Kinder haben mich mal gefragt, ob ich nicht mal in die Politik gehen will. Ich habe gesagt, nein, möchte ich nicht, würde ich nie machen, weil ich glaube, ich würde ganz unruhig werden, weil ich denke, ich werde mit Problemen konfrontiert, die ich nicht lösen kann. Und das ist das Problem. Ich glaube, wenn es einfache Lösungen gäbe, hätten wir die alle schon gemacht.
Ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem.
Nee, wir haben ein, was machen wir denn jetzt? Genau, also.
Wir haben ein Operations, genau. Ja. Also, ja. Wir haben ein Umsetzungsproblem.
Ja. Und das ist schwierig. Und das ist halt in der Demokratie gut, weil ich glaube, das ist von allen schlechten Staatsformen immer noch die am wenigsten schlechteste. Aber sie ist halt eine sehr träge Staatsform.
Genau, gemessen an was. Ja. So, und ich glaube, das ist das Abwägen der Trade-off zu, du hast es eben mit China angesprochen, China gibt halt vor und trotzdem, ich habe letztens ein sehr, sehr interessantes Dinner mit einem Chinesen gehabt, ist auch nochmal ein Thema für sich, man muss aber verstehen, wie der chinesische Staat agiert und China hat es als einziges Land geschafft, in den letzten 40 Jahren massiv an Wohlstand für die Gesellschaft zuzulegen. Es hat kein anderes Land in der Historie der Menschheit geschafft. China gibt es seit 5000 Jahren und was sie in 40 Jahren geschafft haben, ist unfassbar, unglaublich. Von einem Entwicklungsland, dritte Weltland, zu jetzt der Typ, also eine
führende
der
Nation.
Ja, ist es. So. Ja.
Jetzt werden viele Leute zu Recht sagen, at what cost?
Genau, und das meine ich ja, das sind die gesellschaftlichen Kosten. Ja. Aber trotzdem argumentiert China, und ich glaube, die Zahlen kann man sich dann anschauen, hat die breite Gesellschaft profitiert.
Ja.
Denen geht es besser. Ja. Und deshalb wird, also so wurde mir erklärt, so funktioniert China. Und da ist dann unser demokratisches System unterlegen, aber auch da wieder, to what cost? Ne? Ja. Möchte ich gerade in Amerika leben? Auf gar keinen Fall.
Nein.
Haben wir in Europa, in Deutschland, haben wir eine Kultur, haben wir eine Gesellschaft, haben wir noch gesellschaftlichen Zusammenhalt? Ja. Müssen wir aber ganz, ganz vorsichtig sein, dass dieser gesellschaftliche Zusammenhalt auch weiterhin besteht.
Der basiert darauf, dass es den Leuten gut geht.
Genau.
Und wenn es nicht mehr so ist, dann wird es schwierig.
Ja, und du siehst es ja an der AfD und dann kommen diese Angstszenarien und sowas. Und wer kann es ihnen abschreiben? Ja. So, es ist ja völlig verständlich. Aber wie schaffst du es quasi, diese Schere zwischen Arm und Reich, was auch immer, wieder zusammenzuführen? Und welche Rolle spielen wir und du auch als CEO, als Unternehmen, wir als Organisation, welche Botschaft wollen wir eigentlich vermitteln und wie können wir eigentlich dazu beitragen? Ist das unser Auftrag? Ja und nein. Aber trotzdem müssen wir schon ein Umfeld für die Menschen, die uns nahe sind, das sind unsere Teams, müssen wir ein gutes Umfeld bieten.
Ja, und ich glaube, wir müssen wieder diesen Leistungsgedanken stärker verankern. Also wir kommen auch aus einer Zeit, wo wir eigentlich seit den 2000ern bis auf zwei Dips, die wir gesehen haben, eine starke, also ich habe das Gefühl, so eine Entitlement-Gedanken haben. Da steht mir alles zu. Und ich glaube, es steht einem einfach nur das zu, wo du jeden Tag für kämpfst. Und ich schlafe nachts nur gut, weil ich denke, so alles, was ich gefühlt in meinem Kosmos beeinflussen kann, im Unternehmen, meiner Familie und so weiter, habe ich gesagt, habe ich heute dafür das Richtige getan? Sag ich, ja, habe ich das Richtige getan, das geht. Weil ich glaube, wenn du jetzt sagst, ich muss dieses Riesenproblem lösen, das wird nicht funktionieren. Ja. Ich glaube, wenn jeder sich zum Anspruch macht, ich versuche mein direktes Umfeld bestmöglich zu beeinflussen. Ja. Wenn das jeder machen würde, würden wir die gesamte Masse beeinflussen.
Warren Buffett, focus on things that you can control.
Genau. Ja.
So, ne? Und alles andere, was die Politik macht und sowas, liegt nicht, also es macht dich nicht glücklicher, jetzt jeden Tag die Medien zu lesen, aber die China, USA, aber ja. You can't change it.
Ja.
Also konzentriere dich auf, ja, auf deinen Einflussbereich.
Ja.
Marc, wir kommen zum Ende. Leider, ich hätte noch viel, viel mehr Themen. Also ich glaube, es macht großen Spaß. Wenn ich jetzt so die letzten über 60 Minuten zusammenfassen würde, was ich von dir gelernt habe und was dich so als Person scheinbar auch geprägt hat. Ich glaube, es ist sehr interessant zu sagen, und du hast nämlich eben auch wieder gesagt, ich höre so ein bisschen raus, wir müssen wieder mehr kämpfen. Wir müssen wieder mehr für unsere Leistung einstehen. Das ist nicht selbstverständlich. Das hat wahrscheinlich auch was als kleinstes Geschwisterkind von drei großen Geschwistern. Bist du dieser Kämpfer? Du bist ins Leben gestartet, hast selber gesagt, du warst nicht die Beste in der Schule, aber hast dann doch für dich herausgefunden, wie ein System dann doch funktionieren kann und wie das System für dich funktioniert. Hast deinen Weg über St. Gallen, den MBA, dann quasi in die vermeintlich oder zufällige Corporate-Welt bei Otto gefunden. Hast dort Projekte gefunden, wo du dich relativ schnell austoben konntest, beweisen konntest, wo du freie Hand hattest. Und ich habe viel mitgenommen, was es eigentlich bedeutet, dann auch wieder in neue Führungsrollen zu kommen. Also wie machst du deine ersten 100 Tage? Es ist schön und gut, wenn du einen Plan hast, until you get punched in the face.
Ja.
Aber ich habe vor allem auch von dir gelernt zu sagen, ganz, 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 ganz viel wichtig ist Vertrauen. Und wie kriegst du eigentlich Vertrauen? Durch Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit bekommst du auch, indem du Dinge sagst, die auf den ersten Blick den Leuten vielleicht vor den Kopf stößt, aber gleichzeitig geben sie den Menschen nach einer Zeit, und wenn sie quasi deine Muster erkennen, dann wissen sie, okay, der meint es irgendwie so. Und so kann man Teams führen. Und du gehst jetzt bei Statista rein und sagst zu allen Leuten, die jetzt irgendwie neu anfangen, ich kann euch sagen, die nächsten 12 Monate werden ungewiss. Das ist die Sicherheit. Also ihr müsst euch darauf einstellen. Flexibilität ist die neue Lebensversicherung. Es passiert unfassbar viel Schnelles.
Mhm.
Es kommen mehrere Megatrends irgendwie zusammen, von denen wir noch gar nicht absehen können, was eigentlich passiert. Ich habe von dir gelernt, wie du eigentlich oder wie ihr neue Datenmodelle, diese Pyramide denkt. Mhm. Daten, Foundation Models und dann darüber quasi die Anwendungsfälle, also wie du quasi diese Daten anrufst. Ihr in einem Mega-Transformationsprozess mit Statista seid, also auch da ist das Geschäftsmodell, ne? Früher war der SEO oben, jetzt ist er Gemini, also und da sind die Statista-Daten schon mit drin. Wie baue ich da neue Geschäftsmodelle? Wie baue ich internationale Teams? Ihr müsst euch weiter internationalisieren. Der größte Fuck-up, was die meisten Unternehmen noch nicht gut machen, ist das Thema Hiring. Wird viel zu wenig Zeit darauf verbracht. Bereitest dich 10 Minuten vor einem Interview vor und dann musst du die Entscheidung treffen, aber für ein Projekt bereitest du dich 2 Wochen vor und schaust, ob der Balken die richtigen Größen hat. Also von daher habe ich da auch wieder viel gelernt und was Organisationen eigentlich Neues lernen müssen. Und Key Skill von dir und was man auch in Zukunft wieder mehr brauchen wird, ist das Thema Stakeholder Management. Also du bist eigentlich dazu da, die ganze Zeit nur Konflikte innerhalb der Organisation zu lösen. Du bist überhaupt nicht dabei, irgendwelche Daten zu verkaufen oder neue Modelle, aber deine Aufgabe ist es, die Teams wieder zusammenzuführen, zu schauen, wo brennt es gerade am meisten, was ist die Vision, wie kann ich sie wieder einfangen. Ganz, ganz, ganz viel Kommunikation. Und von daher hast du auch gesagt, so, ich habe dich gefragt, wie wird man CEO dem Glück genug Angriffsfläche geben? Also von daher auch da zu sein, Aufgaben anzunehmen. Und du weißt nie, wo die Person, die vielleicht auf irgendeinem Projekt mal nur war, wenn du gut zu der warst und ihr zugearbeitet hast, wo die dich irgendwann mal empfehlen kann. Also es gibt nicht diesen geraden Lebensweg, sondern es kommen immer wieder Begegnungen und du kannst 13 Jahre mit einem Headhunter in Kontakt sein, bis er dich dann irgendwann mal an diese eine Position vermittelt. Das habe ich von dir mitgenommen. Und das ist einfach, trotz diesen turbulenten Zeiten, ja, man sich darauf konzentrieren sollte, was kann man wirklich beeinflussen. Wir beide können nicht die Politik in China irgendwie beeinflussen oder was Friedrich Merz da jetzt auf irgendeiner Konferenz macht. Aber du kannst für dich beeinflussen, wie geht's dir, wie geht's deiner Familie, wie geht's deinem unmittelbaren Umfeld und hast du dafür eigentlich jeden Tag das möglichst Beste getan.
Das war die beste Zusammenfassung, die ich je nach so einem Gespräch hatte. Nee, es hat mir super viel Spaß gemacht, wirklich. War sehr schöne Zeit hier. Vielen Dank dafür.
Und die allerletzte Frage, vielen Dank, ist, welche 3 Gäste würdest du uns empfehlen aus deinem Netzwerk, mit denen wir hier unbedingt mal sprechen sollen? Weil sie eine inspirierende Geschichte haben, weil sie spannende Insights haben, von denen wir einfach lernen können.
Ich bin ganz großer Fan von Rainer Hillebrand. Kennst du ihn?
Ja.
Das ist für mich so die, egal, ich mach's kurz. Rainer Hillebrand sollte auf jeden Fall, wenn er nicht schon hier war, sein.
War noch nicht.
Ich würde... Ich mag Alexander Graf total gerne. War der schon hier?
Nee.
Hat ja auch noch einen Podcast, ich weiß nicht, ob er dann noch...
Kenne ich auch gut.
Ja, also den finde ich sehr, sehr, sehr smart und sehr strategisch. Für mich einer der besten Strategen, die ich kenne. Aber ich würde auch gerne mal jemanden haben, aber ich würde dir gerne ans Herz legen, irgend so ein Unternehmer, ein Mittelständler, der aus einer total analogen Welt kommt und eine Erfolgsgeschichte mal erzählt. Weil ich glaube, das Spannende ist doch, wir nutzen eine Technologie, um die analoge, also Handwerker, Friseurmeister, irgendetwas oder was ganz abgefahren
Koch.
Ist. Wirklich, Koch irgendwas, wo er sagt, ich habe was aufgebaut und das ist richtig geil geworden. Mhm. Um Leute auch dafür zu begeistern, zu sagen, es muss nicht immer das nächste digitale Startup sein, sondern man kann auch ganz viele tolle Sachen machen, die eigentlich nichts mit der nächsten App zu tun haben. Mhm. Also ich glaube, das würde ich super spannend finden.
Können wir nochmal gemeinsam überlegen.
Ja.
Gibt es auch irgendwelche Bücher oder Podcasts, die du hast vorhin eins genannt, die du liest, die du empfehlen kannst, die dir geholfen haben?
Ich bin bei Podcasts genauso chaotisch unterwegs, wie es in meiner Karriereplanung war. Das heißt, ich springe sehr stark nach Spotify Recommendations und hüpfe mich von einem Podcast zum nächsten. Das Buch, also es gibt zwei Bücher. Der einen Titel habe ich vergessen. Da geht es im Prinzip so ein AI for Dummies in Everyday Work. Ne? Also wie nutzt man eigentlich? Und das war für mich vor einem Jahr total wichtig. Hat Frederik meiner Kollegen empfohlen. Also was ist denn das Mindset, was ich brauche, wenn ich mit ChatGPT und Co. arbeite? Ne? Also immer dieses, das ist sozusagen dein Berater bei deiner Seite, den du eigentlich in tägliche Arbeitsprozesse überall einbinden solltest. Das hat mir geholfen, mich irgendwie mit diesem Thema, weil, mal ganz ehrlich, ich habe bei Freenow war AI noch kein Thema. Das muss man sich ja vorstellen. Selbst bei der Allianz war AI kein Thema. Das ist erst in den letzten zwei Jahren wirklich also greifbar geworden. Und der zweite, The Coming Wave, kann ich wirklich empfehlen. Es ist ein wirklich gutes Buch, gibt es auch als gutes Hörbuch. Ich würde es erstmal dabei belassen.
Okay.
Also ich glaube, Bücher sind auch, Podcasts finde ich spannend.
Wen hast du denn aktuell? Wen hörst du, wenn du springst? Ich höre gerade, kann ich dir empfehlen, von dem norwegischen Staatsfonds, der CEO.
Ja.
Super spannend, weil der norwegische Staatsfonds ist ja einer der größten und der hat alle da. Ich habe ja heute Morgen von Novartis den Chef angehört. Also du hast die komplette Bandbreite, der ist sehr gut.
Ich höre einen, ich muss den nachher raussuchen. Der ist, glaube ich, von Goldman Sachs. Ich weiß noch nicht mehr, wie der genaue Titel heißt. Der ist okay, der ist spannend. Mhm. Ich habe aber jetzt keinen, den ich sage, ich höre mir alle Folgen durch. Ne?
Also
ich
bin eher folgenspezifisch, aber bin ich auch. Ja. Also ich springe nur, mehr interessiert mich irgendwie, um welches Thema ist es gerade. Um alles um die Person, das Geschäftsmodell.
Ja.
Also
oft ist es auch wirklich so, dass ich ChatGPT frage, ich frage mich, dieses Thema, ja, bitte empfehlen mir ein Buch oder einen Podcast oder sonst irgendwas, weil ich sage, das ist ein Thema, interessiert mich ja. Mhm. Also es ist selten, also außer ich habe eine Person, die ich total gerne mag, wo ich sage, der höre ich einfach gerne zu. Aber eigentlich bin ich total themengetrieben.
Also, hast du eine Person, der du gerne zuhörst? Also hast du so Vorbilder oder Leute, die dich inspirieren?
Ich bin dann wieder bei, also ich habe keine Vorbilder, weil ich immer denke, boah, keiner ist perfekt, wo du sagst, du willst so sein. Und irgendwie
aber Elemente davon.
Ja, ich finde total inspiriert, also Rainer Hillebrand hat mich wahrscheinlich am meisten geprägt in meiner Zeit. Ne? Mhm. Da war ich irgendwie so frisch aus dem Studium und der ist halt, weißt du, der kommt eigentlich aus so, also geprägt durchs Militär, im Sinne von hoher Verbindlichkeit, hohe Klarheit, sehr gute Kommunikationsfähigkeit, sehr gute Führungskultur, sehr hohen Intellekt. Und trotzdem eine unfassbare Menschlichkeit, die der mitbringt. Ne? Also ich finde den super. Und wir haben immer noch einen sehr freundschaftlichen Kontakt und gehen abends essen und so weiter. Obwohl wir uns schon seit 15 Jahren nichts mehr zusammen zu tun haben. Und eigentlich Generationen zwischen uns sind. Ne? Aber ganz toller Mann.
Ja, ja. Ich finde ihn auch sehr, sehr interessanter Gesprächspartner.
Ja, finde ich auch. Kann ich nur empfehlen. Super.
Marc, vielen, vielen Dank für deine
Vielen
Zeit.
Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Freue mich aufs nächste Mal.
Das war's. Top.